Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Herzlich willkommen zur 39. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli.
Servus. Hallo, servus.
Und der frevelhafte Philipp ist auch da. Hi.
Hallo, ihr zwei.
Wir hatten wieder Klassentreffen. Es war besonders schön diesmal, weil wir danach noch bis in die Puppen
saufen waren.
Das Leben genossen haben. Du sprichst es ja deutlich aus. Eigentlicher Anlass war aber das Konzert von Tokotronic in Nürnberg, das ich ebenfalls sehr gut fand. Auch wenn die Setlist sich sehr auf die späteren 2000er konzentriert hat. Aber von der Songauswahl her hatte ich nichts zu beanstanden. Auch die Songs vom neuen Album rockten in doppelter Geschwindigkeit dann doch etwas mehr als auf Platte. Und Felix Gebhardt als zweiter Gitarrist hat sich auch gut eingefügt.
Ja, sie haben den Philipp Lügen gestraft, die sind noch nicht müde.
Ja, und also alt. Live gehen die wirklich gut ab. Ich bin immer noch kein Fan des neuen Albums, aber war schon wieder mal toll. Das war jetzt, glaube ich, mein 10. Toko-Konzert und ich wurde noch nie enttäuscht. Und dank euch war es eigentlich noch schöner, vor allem die Aftershow-Partys.
Ich durfte deinen Bruder kennenlernen, deine Freundin.
einzige große Familie.
Was kann man sich mehr wünschen? Mir ging es am nächsten Tag mal wieder so richtig schlecht, das ist auch lange her. Dann hast du mich noch geoutet, als dass ich doch noch Partyraucher bin, ohne mein Wissen auf Instagram. Auch lieben Dank dafür.
Sorry.
Ja, woher willst du wissen, dass ich nicht allen anderen erzähle, dass ich knallharter Nichtraucher geworden bin? Das hat mich jetzt ein paar Freundschaften wahrscheinlich gekostet. Ansonsten hat nur der Uli noch ein Konzert gesehen.
Ja, gestern Abend. Und zwar die Verlierer in der Nürnberger Desi. Kennt ihr die? Die haben
vom Namen.
Letztes Jahr beim Waldstock-Festival, habe ich sie schon gesehen.
Die Desi, die kenne ich.
Die Desi, die Verlierer. Das ist so ein Berliner Supergroup-Projekt, bestehend aus Mitgliedern von Chuckermack und Maske. Und ja, war großartig, war ausverkauftes Konzert. Auf Platte erinnern sie mich noch mehr so an Tonsteine, Scherben, Fehlfarben, diese Richtung. Live war es dann deutlich punkiger und lauter und lärmiger. Aber war ein großer Spaß, sehr schönes Konzert. Schaut sie euch an, wenn sie in der Nähe sind.
Unsere Empfehlung, hört euch außerdem an, was wir heute in dieser Folge besprechen werden. Und es geht ganz einfach, denn in den Shownotes findet ihr wieder eine Spotify-Playlist mit allem, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben. Und außerdem gibt es uns auch zu finden auf Facebook, auf Instagram, die Links dazu ebenfalls in den Shownotes. Abonniert uns doch bitte auch in eurer Podcast-App und bewertet uns da. Das würde uns echt weiterhelfen. Und erzählt doch bitte all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Das hilft uns eben. E-Mails nehmen wir auch dankend jederzeit entgegen. Lob, Kritik, Liebe und Hass an loveisnoisepodcast@gmail.com.
Kein Hass, bitte.
Aber wenn es richtig schön ist, dann lese ich es auch vor.
Ja.
Versprochen. Und jetzt starten wir in eine vollgepackte Folge.
Indie News.
Ich liebe unseren Beef des Monats, weil er so viel über beide Kontrahenten aussagt. 4.000 bis 10.000 Dollar hatten Fans für das von der Band Tool veranstaltete Tool in the Sand Festival in der Dominikanischen Republik gezahlt, das mit zwei, Zitat, einzigartigen Headliner-Sets an zwei aufeinanderfolgenden Tagen geworben hatte. Dumm nur, dass die beiden Setlisten sich zu 60% glichen, was viele der Anwesenden bereits während des zweiten Auftritts mit Buhrufen quittierten. Und da wir uns im Land der unbegrenzten Klagemöglichkeiten befinden, hat der Festivalbesucher und Anwalt Stas Rusek genau das vor, nämlich eine Sammelklage enttäuschter Fans wegen sechs wiederholten Songs. Falls ihr auch dabei wart, meldet euch gerne bei Rusek, er sucht weiterhin Mitstreiter und Tool haben es vielleicht nicht, haben es meiner Meinung nach völlig verdient, weil sie mit ihren 900 Euro Special Editions seit Jahren eigentlich nur noch ein einziger Cash Grab sind, aber hat man nicht andererseits auch schon verloren, wenn man so dumm ist, $10,000 für ein Festival von Tool auszugeben? Fragen über Fragen.
Da können der Domrep jetzt gehörige Strafzölle drohen, würde ich sagen.
Habe übrigens nie verstanden, was an Tool so toll ist. Ich habe diese Band nie gemocht.
Ja, geht mir
ähnlich. Ja, so ist es nicht. Gibt schon, kann man schon ein gutes Best-of-Album draus machen, aber der Kult und vor allem, es ist ja immer so klinisch exakt das Gleiche bei den Live-Shows, dass man das dann vor allem am Strand sehen möchte. Unpassender kann man sich es gar nicht vorstellen. Aber gut.
Made it on the beach.
Kommen wir zu Bands, die uns näher am Herzen sind.
Strandbands.
Vor 3 Jahren hatte, die man sich auch eher an einem Strand vorstellen könnte, das stimmt. Vor 3 Jahren hatte Regisseur Alex Ross Perry bereits ein Musical über Pavement mit dem Namen Slanted Enchanted auf die Bühne gebracht. Und nun folgt mit Pavements ein Film, der Elemente von Dokumentation und Spielfilm zu vereinen scheint. Es gibt offenbar ausgedehnte Teile, in denen die jungen Bandmitglieder von Schauspielern gemimt werden, aber auch Live- und Behind-the-Scenes- und Interview-Footage. Den Trailer zu Pavements gibt es bereits zu bestaunen, den Film dann ab dem 6. Juni in amerikanischen Kinos und hoffentlich bald auch bei uns im Stream irgendwo. Und für den Soundtrack wird es den ersten neuen Pavement-Song seit über 20 Jahren geben. Wir werden berichten, wenn es soweit ist, aber erstmal eure Meinung zum Trailer.
Klingt vielversprechend, ja. Musst jetzt sogar erstmal wirklich hinschauen, ob es jetzt der echte oder der unechte ist.
Geht mir auch so, ja.
Steven Malkmus. Finde der Schauspieler, der ihn dubelt, ist gut getroffen.
Ja, ich habe mir dann schon gedacht, das könnte auf Dauer sich ein bisschen ziehen vielleicht. Also ich fand auch selbst der Trailer hatte schon ein paar Längen, aber subjektives Empfinden. Anschauen werde ich mir dennoch, wenn sich mir die Möglichkeit bietet. Aber mal sehen, ob ich überhaupt an Tickets für die nächste Tour, von der wir gleich reden, bekommen werde. Die würde ich mir auch gerne anschauen. Denn selbst der Spiegel berichtete, dass alle 5 Radiohead-Mitglieder am 10. März die Ruik 25 LLP gegründet hätten, vergleichbar mit einer deutschen Kommanditgesellschaft und aufsehenerregend deshalb, weil dies in der Vergangenheit immer mit einer musikalischen Aktivität der Band im Zusammenhang gestanden hatte. Aufmerksame Leser bemerkten schnell, dass es sich wohl nicht um ein neues Album handeln würde, da die Abkürzung im Namen den Schluss auf eine Radiohead-Tour durch das UK und die EU noch in diesem Jahr nahelegt. Dass das Mal erstmal zugunsten der Hauptband pausieren könnten, deutete sich auch an, als Radioheads Management bei einer Benefizveranstaltung für die Brandopfer von L.A. 4 Radiohead-Tour-Tickets versteigern ließ. Vielleicht entfachen die gemeinsamen Konzerte ja dann auch wieder Lust auf gemeinsame neue Songs. Wir hoffen.
Und würden hingehen.
Na, ich weiß nicht. Mir hat es letztes Album nicht mehr gefallen.
Ich habe Radiohead noch nie live gesehen.
Moonshaped Pool.
Schon hinbekommen.
Ja, aber mich hat die Band schon seit einiger Zeit wieder verloren irgendwie. Aber dazu später mehr.
Stimmt, wir werden heute noch ausführlicher über Radiohead sprechen. Und es wäre sogar ein Grund, sie wieder anzusauen.
Keine weiteren Spoiler.
Nein.
Haben wir auch nicht nötig.
Aber hat aber so ein komisches Geschmäckle, finde ich. Ne? In Zeiten, wo Oasis kommen, dachten sich Radiohead, komm, jetzt wollen wir auch noch ein bisschen wieder Geld machen. Aber kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die so blöd sind, um nur alte Hits zu spielen.
Ich glaube, es gibt kaum jemanden, an den sich Tom York weniger orientiert
ja, als auch an
Noel Gallagher. Also, auf jeden Fall bekommen wir am 11. Juli aber neue Songs der Newcomerinnen des Jahres 2022. Nämlich Wet Leg auf ihrem neuen Album Moisturizer. Die Girls und Boys mittlerweile, die Backing Band, gibt's ja auch noch. Die hatten den Nachfolger ihres selbstbetitelten Debüts ja nach eigener Aussage schon lange im Kasten, wie wir auch berichteten, vor 2 Jahren. Aber alles ist egal, wenn die erste Single Catch These Fists erklingt und einen sofort mit der gleichen Nonchalance mitreißt wie einst Chase Long. Oder Philipp, du als Edelfan?
Ja, ich habe mir auch sofort das Album pre-ordert mit signierter Ausgabe für 60 Euro. Nach 5 Takten war ich wieder verliebt in Rihanna und Hester. Das ist einfach, ich weiß auch nicht. Ich war, glaube ich, selten in den letzten Jahren so schwer verliebt in eine Band wie in Wet Leg. Die können machen, was sie wollen. Ich bin sofort. Ich
dachte, du bist in Emil verliebt.
Ich auch, aber wenn diese Rihanna, wenn die anfängt zu singen, die hat so eine Art, auch wenn sie was spricht, ich finde das hocherotisch und ich finde es einfach auch richtig. Das Text ist wieder sowas von lustig und einfach eine klasse Band.
Ist jetzt aber dann doch auf den Trichter gekommen, dass sie Frauen besser findet als Männer.
Ja,
muss ich dich enttäuschen.
Weiß ich, finde ich aber auch geil. In
Promo-Interviews.
Ja, man sieht es auch im Video. Am Ende wird der Mann von dem Ghetto-Blaster
ermordet. Sie hat ja den Philipp noch nicht kennengelernt.
Doch, ich habe sie doch in München, aber sie hat mich nicht beachtet. Hm. Oder vielleicht wurde sie danach lesbisch, ich weiß es nicht.
Ein Anblick hat genug.
Aber der Song, gebe ich dir recht, der Song ist cool. Schöne, zackige Post-Punk-Gitarren, sehr tanzbar. Freue mich auch auf die Platte, auch wenn die Messlatte hoch liegt.
Da es bei uns nicht so viel zu sehen gibt, sind wir auch Podcaster geworden. Da kann sich Philipp hinter seinem Mikro gut verstecken. Okay, etwas länger Zeit hätten sich dafür die Hives lassen dürfen, meiner Meinung nach, die am 29. August The Hives Forever The Hives veröffentlichen und jetzt bereits die Single Enough is Enough vorausschicken, die zwar wieder angriffslustig nach vorne geht, in Sachen Riff und Hook aber deutlich hinter Bogus Operandi vom Vorgänger zurückfällt. Also den Refrain finde ich beiden besonders einfallslos. Passt schon, aber gehört nicht auf eine Hives Best-of.
Also ich muss wirklich laut lachen, weil man nach wirklich 5 Sekunden wusste, dass es die Hives sind. Und es ist die Frage, ob es jetzt typisch oder stereotypisch ist. Ich finde den Song okay, aber es ist so 100% Hives, das erste Gitarrenriff, dass man einfach sofort weiß, welche Band es ist. Und die Frage ist, ob man mehr erwartet. Ich glaube nicht.
Ich habe auch schon Tickets für die Konzerte im nächsten Tour bestellt, aber ja, ich gebe euch recht. Es ist schon sehr einfallslos. Also das 100. Rip-Off von Hate to Say I Told You, das Riff. Ja. Ja, egal, es sind immer noch die Hives. Spaß macht's immer.
Ja, dass diese 3 Wörter einfach den ganzen Refrain hindurch wiederholt werden, das kenne ich in dieser Substanzlosigkeit eigentlich nicht von Howlin' Pelle Almquist.
Sind auch nicht bei den Jüngsten. Aber im Video ist er immerhin oberkörperfrei als Boxer. Traut sich noch was.
Mhm. Aber auch nicht so gut wie das Bogus Operandi-Video. Ja. Ne? Das ist einfach alles eine Latte tiefer, aber es gibt ja noch den Rest des Albums. Wir werden es hier besprechen und herausfinden. Ganz anders liegen meine Gefühle bei der nächsten Band, die ich in den 4 Jahren dieses Podcasts noch nicht einmal erwähnen konnte. Doch nun hat sich die Hype-Band des Jahres 2011, Woo Live aus Manchester, reformiert. Just kurz nachdem sich das Projekt des Sängers James Ellery Roberts Lost Under Heaven aufgelöst hat. Und nun gibt es wieder Shows, und zwar in der Heimatstadt, in Belgien und in Frankreich. Und sogar den, ich muss es gleich aussprechen, überragenden und im Titel andeutungsreichen Song A New Life is Coming, der alle Attribute zur Schau stellt, in die ich mich einst auf ihrem bisher einzigen Album Go Tell Fire to the Mountain verliebt habe. Diese flächigen Gitarren, das mitreißende Schlagzeugspiel, Chöre und selbstverständlich James Ellery Roberts Reibeisenstimme, die er am Ende wieder auspackt. Selten hätte ich weniger auf eine Reunion gewettet und umso froher bin ich nun, dass es sie gibt. Philipp, du kennst sie nur vom Namen, aber der Uli war damals auch dabei beim Hype.
In meinen Top 10 damals auf jeden Fall gelandet. Fand das Album auch sensationell, Spitting Blood, einer der Songs des Jahres damals. Und ich finde auch die Nummer verbindet wieder alle Elemente, die man an der Band schätzt. Also ich finde, es klingt wie so eine Mischung aus frühen Arcade Fire, Future Islands und Algier. Und das sind 3 gute Referenzen.
Ich muss da noch was nachholen. Wie gesagt, ist eine Band, die ich im Visions Mag gelesen habe, aber nie einen Song gehört. Und der neue, ja, finde ich gut. Hab mich sogar ein bisschen an Empire of the Sun erinnert, aber nur so nebenbei.
Empire of the Sun?
Ja.
Diese australischen
Elektropopper?
Ja. Wegen diesen chorhaften Gesängen.
Mhm. Okay. Ja, jedem seine Meinung. Sie machen es den Neuentdeckern auch nicht so leicht, denn es gibt sie nicht aktuell nicht bei Streaming-Services. Deshalb kann ich den neuen Song auch nicht in die Playlist packen, sondern, werte HörerInnen, ihr müsstet auf worldunite.org gehen und dort auf Play drücken, um ihn zu...
Oder fragt einfach den Max, er schickt es euch auch einfach per Facebook.
Oder schreibt uns eine Mail, ich schicke euch eine MP3 oder einen ZIP-Ordner des Albums des Alten.
Oder du singst es vor am Telefon, wenn man dich anruft.
Ah, diese Stimme, unerreicht.
Aber interessant, es ist wirklich eine von 3 Bands, die ich in der Vorbereitung auf diesen Podcast vergeblich auf Spotify gesucht habe. Also von Woo Live habe ich das Album da, das war dann kein Problem. Aber auch bei deinen Top 10 kommen noch 2 Bands, die
Platz 1, 2
nicht auf Spotify zu finden sind, erstaunlicherweise. Kommen wir später noch dazu.
Ah, das kann sein.
Es ist wieder einmal ein Plädoyer für physische Tonträger. Leute, kauft ganz euch genau. Schallplatten. Irgendwann ist das Internet kaputt und ihr sitzt da und habt keine Musik mehr.
Oder CDs.
Oder CDs, ja. Aber noch besser Platten.
Und in der Tat wäre es damals ein guter Move gewesen, sich wie ich die Vinyl von Woo Live zuzulegen. Denn, jetzt blicke ich ganz kurz in meine Discogs-App.
Oh, jetzt kommt's. 450 Euro.
Naja, höchstbietend wären es 230, aber sie geht im Schnitt für knapp 100 Euro weg. Immerhin.
Die Vinyl.
Aber ich gebe sie nicht her.
Ja, ich habe sie leider nur auf CD.
Na, dafür kriegst du vielleicht doch auch 20 Cent.
3,50 Euro bei Mymox.
Verschenk sie einfach, da ist mehr davon.
Nein.
Ebenfalls sehr froh bin ich über die nächste Nachricht. Nicht nur bis 11 geht unterdessen der neue Spinal Tap Film, der nun einen Release-Termin am 12. September und auch einen Teaser hat, in dem die Amps buchstäblich bis in die Unendlichkeit aufgedreht werden. Und das kann hoffnungsvoll stimmen für den Nachfolger von Rob Reiners Kult-Rockumentary aus dem Jahr 1984, denn diesmal soll es Gastauftritte von unter anderem Paul McCartney und Elton John geben, während der regelmäßig vakante Drumhocker der Band unter anderem von Lars Ulrich und Chad Smith von den Chili Peppers besetzt wird. Also ich glaube, wir müssen eine ganze Folge über dann als
ja.
Video über
gehen diesen mal, gehen wir zusammen machen. Ins Kino.
Das wäre doch.
Und danach ins Landbierparadies.
Jawohl.
Ja. Und reden, ja, ich bin, dann ja, reden wir bin ja immer ein bisschen skeptisch bei so Teil 2 von solchen Kultfilmen. Aber in dem Fall, glaube ich, kann es schon funktionieren. Wayne's World 2 war auch nicht so schlecht, wie er gemacht wurde.
Könnte funktionieren, kann aber auch schrecklich in die Hose gehen, weil sie halt doch alle sehr alt sind. Und
aber wir sind ja auch sehr alt. Also.
Ja, aber ne, mal schauen.
Ich glaube, da steckt so viel Liebe drin.
Hoffentlich.
Und die sind sich ihres Erbes schon bewusst. Das wird ja dann womöglich, der Rob Reiner ist auch 80, glaube ich, mittlerweile. Das könnte ja sein Vermächtnis werden. Ja. Passt hoffentlich auf. Wieder zurück zu Alben. Denn Mitte der 2010er galt Will Toledo als das Wunderkind des Indie-Rock und stürmte mit den Alben Teens of Style und Teens of Denial die besten Listen aller Kritiker. Dann kam das mäßige Album Making a Door Less Open und eine Pandemie, seit der man vom einst hyperproduktiven Toledo abseits von sporadischen Live-Shows vor allem mitbekam, dass er sich als Furry geoutet hatte. Doch am 2. Mai hat die Durststrecke ein Ende, wenn sich Car Seat Headrest mit nicht weniger als einer Rockoper namens The Scholars zurückmelden. Die ersten beiden Singles bringen es zusammen immerhin schon mal auf 20 Minuten, wobei wir alle uns nur die erste, Gethsemane, angehört haben. Und die verwebt wirklich geschickt 5 bis 6 Songs miteinander, die mal mehr und mal weniger mitreißen, aber größtenteils, finde ich, geht das Experiment dieser Rockoper anhand dieses Tracks zumindest schon mal auf.
Ich fand, die reißen alle mit. Also, und mir über Nausen war die Band völlig unbekannt.
Philipp.
Mir fiel es sogar schwer, als ich es gehört habe, dann danach irgendwelche Referenzbands zu nennen. Aber allein schon das Ray Manzarek-Gedächtnisorgelchen lassen mein The Doors Herz höher schlagen. Und sobald dann auch noch 2 Minuten die Gitarre und die Drums einsetzen und ich den Song zu verstehen beginne und dann auch noch wird das Ganze so tanzbar, also ist schon irgendwie ein Hit. Ist schon mal vorgemerkt für die Songs des Jahres bei mir.
Ich finde das in Verbindung mit diesem 13-minütigen Kurzhorrorfilm, der so ein bisschen Blair Witch-mäßig rüberkommt, funktioniert es als Soundtrack extrem gut. Als Song alleine weiß ich nicht, ich mag, also es war ja bei der Band immer so, die hatten ja immer schon so ein Fable für Songs jenseits der 10-Minuten-Grenze. Da gab es ja eigentlich auf jedem Album irgendwie so ausufernde Kompositionen. Ob es jetzt nicht mehr gleich eine ganze Rockoper sein muss, weiß ich nicht. Aber ich bin mal gespannt. Ich fand das letzte Album auch durchwachsen, Making a Door Less Open, gebe ich dir recht. Ich liebe aber die ersten 2 Alben. Ich habe sie mal live gesehen, das war grandios. Und ich hoffe mal, dass sie an die alte Form wieder anknüpfen.
Ersten 2 Alben muss man vorsichtig sein.
Ja, ich glaube, stimmt,
er hat auf Bandcamp schon 10 andere Alben davor veröffentlicht.
Ja, Schlafzimmerveröffentlichungen. Ja. Also ich meine Beach Life in Death und Twin Fantasy und Teens of Denial meine ich ja. Mhm. Die ersten regulären Alben, die auch auf einem
Label. Sollte man auf jeden Fall mal wieder reinhören, um sich einzustimmen auf das, was dann am 2. Mai kommt. Ebenfalls 5 Jahre sind seit dem letzten Soloalbum von Matt Berninger vergangen, in denen er freilich alles andere als untätig war und mit The National gleich mehrere Alben veröffentlicht hat. wenn Get Sunk, das am 30. Mai erscheint, sich im Sound an seiner Lead-Single Bonnet of Pins orientiert, dann erwartet uns, von ein paar Bläsersätzen mal abgesehen, ein ungleich straighteres und im positiven Sinne schlankeres Hörerlebnis als die üppig durchkomponierten Halbballaden von Aaron Dessner. Das steht Matt Berninger mit seiner Grabesstimme hier auch wirklich gut zu Gesicht. Also mir gefällt der Song echt.
Ich habe mir notiert, das ist fröhlich und schlicht, aber auch ein bisschen fad.
Echt?
Bin aber auch nie ein National Ultra gewesen, wie ihr wisst.
Also ich, weshalb du nicht ernst zu nehmen bist.
Ja.
Ich bin fast schon ein bisschen begeistert. Ich finde ihn großartig. Also mit diesem Frauengesang, ich weiß nicht, wer damit singt, aber harmoniert prima. Die Stimme, braucht man nicht drüber reden. Und ich finde sogar, es ist der beste National-Song seit Day I Die von Sleep Wild Beast. Lege ich mich fest.
Okay. Nee, freuen wir uns auf jeden Fall. Ich erinnere mich seltsamerweise noch, wie ich 2014 auf der Abschlussfahrt meines Seminars im Bus durch das Elbsandsteingebirge gefahren bin und das gerade erschienene Ravenets-Album P.A.I. gehört habe. Deshalb seltsam, weil es gut, aber nicht überragend war. Aber vielleicht liegt es daran, dass ich mich erinnere, dass seitdem außer ein paar Singles und einem Coveralbum wenig vom besten dänischen Noise-Pop-Duo um Sune Rose Wagner und Sharon Fu folgte. Nun gibt es nicht nur ein Ende des Wartens am 25. April, wenn P.A.I. 2 offenbar da anschließen soll, wo der Vorgänger aufgehört hatte, sondern auch die neue Single Killer, die zwar zur Hälfte aus einem Outro besteht, davor aber tatsächlich in bester Tradition das Gitarrenrauschen von The Jesus and Mary Chain's Psycho Candy mit süßen Pop-Hooks vermählt. In der Strophe zwar eher lame, dafür gefällt mir der Refrain umso besser.
Gefällt mir auch und ich glaube, das Album hieß damals Chain Gang?
Chain Gang of Love.
Das habe ich mir gekauft, so kurz nach meiner Post, Blink-182-Phase und war damals hin und weg von der Band. Wusste nicht, dass die noch so aktiv waren danach. Hab die dann irgendwie das Augen verloren, aber schön, wieder was von ihnen zu hören.
Ja, mich haben sie damals auch schon gleich gekriegt mit Whip It On und Chain Gang of Love, die ersten zwei Veröffentlichungen mit dieser Retro-Cover-Ästhetik, die fand ich schon mal echt sehr, sehr geil. Und überhaupt dieses, ich finde, sie sind sehr abwechslungsreich, so ein bisschen skandinavischen Garagenrocks, Rock'n'Roll, Shoegaze, Psychedelic, Power-Pop, also mag die Band, habe wirklich fast alle Platten, wobei ich das Coveralbum jetzt, das habe ich nicht, das im letzten Jahr rausgekommen ist. Die beiden Songs finde ich beide gut, Killer ist halt eher so klassischer Shoegaze mit viel Hall und viel Fass und Blackest, ein bisschen experimenteller, finde ich aber auch interessant, also die Platte steht auf der Liste.
Ich bin erst ein bisschen später, so Anfang der 2010er, durch meine Frau auf sie gekommen. Aber auch diese späteren Alben Raven in the Grave und Observator finde ich auch sehr zu empfehlen. Ja, und dann noch eine unschöne Nachricht am Ende. Dennis Schneider, ehemaliger Gitarrist von Muff Potter, ist verstorben. Und ohne davon zu wissen, hatte ich bei meiner Indie-Party am Tag seines Todes, vergangenen Samstag, noch seine aktuelle Band Die Tiere aufgelegt, deren Song Die Anderen ich sehr liebe, deshalb habe ich ihn auch in die Playlist gepackt. Aber es gibt noch größere Fans als mich, weshalb ich einen davon, nämlich unseren Hörer Thomas, um einen kurzen Nachruf gebeten habe, den ich gleich verlesen darf. Zur Todesursache genauer weiß man es nicht, außer dass er nach kurzer, schwerer Krankheit wohl verstorben ist, wie die Band bekannt gab. Und jetzt darf ich kurz lesen, was der liebe Thomas geschrieben hat. Lieber Dennis, danke für die großen Songs und die schweißgetränkten Konzerte. Als nachdenklicher Gegenpart zu Nagels extrovertierter Art hast du Muff Potter das Besondere gegeben. Die letztjährige EP deiner neuen Band Die Tiere klang so vielversprechend. Ein Album wird es nicht mehr geben. Deine Stimme mit ihrer Wärme, deine Texte in ihrer oft kryptischen Melancholie und dein prägendes Spiel werden fehlen und bleiben unerreicht. Vielleicht treffen wir uns irgendwann, dann könnten wir zusammen mit Jack London über Bis zum Mond reden. Mach's gut, Thomas.
Sehr schön.
Ja, schließen wir uns vollumfänglich an.
Rest in peace, lieber Dennis. Und live mit einer Träne im Knopfloch geht es weiter zu den Album-Reviews des Monats.
Indie-Album-Reviews.
Uli hat mich gerade noch korrigiert in der Pause. Natürlich hieß der Dennis nicht Schneider, sondern Scheider mit Nachnamen. Sorry dafür. Ich hoffe, ich habe damit nicht dein Andenken beschmutzt, Dennis. Das soll keine Überleitung an den, von wegen Andenken beschmutzen auf unser erstes Album sein, aber ich bin gespannt, was Philipp von Lucy Dacus und Forever is a Feeling hält.
Jawohl, und was kann es für einen Boy Genius Boy wie mich Schöneres geben als die Bestätigung dessen, worüber viele schon länger gemuggelt haben und was Lucy Dacus vor ein paar Wochen in einem Interview wunderbar beiläufig bestätigt hat. Sie und Julian Baker sind ein Paar. Da geht einem doch das Herz auf. Und es erklärt auch, wieso Dacus viertes reguläres und erstes Major-Album Forever the Feeling bei aller Indie-Woman-typischen Melancholie und Post-Country-haften Schwermut eine latente Wärme ausstrahlt. Während sie, also zumindest was den Text angeht, auch immer wieder die schiere Lust auf und die Gier nach Liebe zelebriert. Die schöne Vorab-Single Ankles hat es schon angedeutet und das noch schönere Best Guess kann von mir gar nicht anders verstanden werden als ein ehrlicher Liebesbrief von Dacus an Baker. Auch For Keeps gehört in diese Reihe. Eigentlich also ein Album für hoffnungslos bis hysterisch Verliebte, wenn man sich drauf einlässt. Habt ihr euch drauf eingelassen?
Ich bin zugegebenermaßen mit der Erwartungshaltung an dieses Album herangegangen, dass ich es hassen werde. Die ersten beiden Vorab-Singles waren ziemlich langweilig und Frau Dacus war ihr Genius, meinem Empfinden nach, bei ein paar öffentlichen Statements zuletzt ein wenig zu Kopf gestiegen, weshalb ein mega reflektierter From the River to the Sea Tweet für mich eigentlich nur noch eine Frage der Zeit war. Aber aufs erste oberflächliche Hören ging mir Forever the Feeling eigentlich ganz gut runter. Doch mein abschließendes Urteil nach mehrfachen Hördurchläufen ist wieder das vorab Erwartete. Fazit: spannende Alben über die Liebe kann man nur mit gebrochenem Herzen schreiben.
Ja. Also ich glaube, dass bei Boy Genius eher Phoebe Bridgers und Julian Baker für die rockigeren Momente zuständig waren. Das ist, glaube ich, davon darf man ausgehen. Und dass es jetzt Lucy Dacus auf ihrem vierten Studioalbum aber so betulich angehen lässt, finde ich doch ein wenig schade. Ich finde, die Platte fängt nach einem ziemlich überflüssigen Klassik-Intro mit dem verträumten Big Deal und vor allem der ersten Single Ankles, die ich recht gut finde, recht vielversprechend an, aber dann plätschert es für meinen Geschmack schon ein bisschen arg ereignisarm und arg gesanglich so gleichförmig vor sich hin. Es ist schon angenehm zu hören, der auch opulent instrumentierte und tendenziell melancholischer bis trauriger Indie-Art-Pop, der vor allem sich auf seine Texte verlässt, aber musikalisch bleibt mir da einfach zu wenig hängen.
Und was ist da mit der Wärme, das kuschelige Deckenkissen, in das du dich immer reinfallen lassen willst? Ich finde, das ist da irgendwie allgegenwärtig. Also auch bei eigentlich traurigen Stücken wie Big Deal oder der Ballade Limerence, allein durch ihren Gesang, also die kann gar nicht anders wie Wohlklang. Und dass Julian und Phoebe Bridgers und auch andere Indie-Singer-Songwriter bei manchen Songs mitmischen, fällt da eigentlich kaum weiter auf. Aber ja, ihr habt schon recht, auch irgendwie fällt die Hälfte der Songs nicht so wirklich auf. Das macht die Platte nicht schlecht. Im Gegenteil, ich finde es immer noch überdurchschnittlichen Indie-Folk. Aber ja, dieses alldieweil hauchzarte Kammermusik-Pop-Zeug, streckenweise sehr handsam. Die Musik manchmal beiläufig und ja, Dacus Poesie ist auch eigentlich recht seicht. Also kein Vergleich zur emotionalen Wucht etwa von einer Mitski. Und ein rockendes Stück in Anführungszeichen wie die Mittempo-Nummer Most Wanted Man ist da kurz vor Schluss dann echt die absolute Ausnahme und weckt wahrscheinlich viele auf, weil ja, es plätschert halt bei diesen lustigen Akkordfolgen halt irgendwie so vor sich hin und viele nicken ein. Ich bin nicht eingeschlafen, dafür mag ich sie zu sehr, dafür ist sie auch zu gut und ich will kein böses Wort über Lucy Dacus verlieren, nur ein wenig mehr musikalische Spielfreude und ein paar mehr Ideen im Songwriting und ein paar bessere Reime werden dem nächsten Album sicher nicht schaden. Und jetzt warten wir mal ab, was Julian zusammen mit Torres gelingt, denn das Album von denen kommt ja in 2 Wochen raus. Dann fehlt eigentlich was noch Phoebe als Dritte mit der dritten Platte.
Das wollte ich gerade noch sagen, also Julian Baker.
Sie konnte ja früher auch rocken. Also gerade die ersten beiden Alben sind ja durchaus gitarrengetrieben und haben viel Crunch da. Aber weil du die Lyrics erwähntest, die sind hier dann teilweise echt ein bisschen cringe. Was habe ich hier? Das Zitat: You are doing the Lord's work every time you smile at me.
Sie ist verliebt.
Schön für euch, aber no thanks. Oder noch schlimmer fast: I always loved the way you played guitar. You've got style. No one's doing it like you are. Get a room, möchte man da schon sagen. Und wir waren noch gar nicht bei den zahlreichen Sexszenen, die dann ja noch kommen. Du hast gemeint, die Hälfte ist okay. Ich finde musikalisch die zweite Hälfte, besonders so von Come Out bis Most Wanted Man, sehr viel besser, weil sich hier in den Refrains noch ein paar Hooks etwas klarer herauskristallisieren. Und ein Albumbeat drängt sich als Vergleich auf, nämlich das kürzlich erschienene Japanese Breakfast Album, das wie dieses hier vom Indie-Folk-Produzenten Gott Blake Mills mitgeschrieben wurde. Das klingt dann hier wie da geschmackvoll und salbend, aber bei Michelle Zauner von Japanese Breakfast ausnahmslos hookbefreit und dröge. Und das macht Lucy dann doch ein bisschen besser. Aber dennoch fehlt ihr die Dynamik der frühen Alben bis einschließlich dem letzten Home-Video, wo die Gitarren auch mal crunchten und der Schlagzeuger den Besen auch mal beiseite legen durfte. Ja, mir ist aber muss er dazu sagen, Major-Label-Debüt, ne? Ja. Vielleicht ist das, was das Major-Label nach Boy Genius gewollt und erwartet
hat. Ja, ich glaube, da ist sie zu eigenwillig, um sich da reindrehen zu lassen. Sie ist einfach schwer verliebt, da macht man so Musik, tut mir leid. Und da schreibt man halt auch mal solche blöden Reime.
Mir ist die Platte vom Gesamteindruck, also auch was das Cover betrifft und die zugehörigen Videos, ist so verkünstelt irgendwie.
Also, er hat sich das ja sogar tätowieren lassen, ich glaube sogar in echt, über die Brust.
Also, ach krass. Wirklich?
Ja, ich glaube. Brust,
ist auf dem Plattencover drauf vorne, der Spruch.
Aber ich dachte, das wäre...
Doch, ich glaube, das hat sie sogar wirklich machen lassen.
Vielleicht ist auch ein Ding. Aber nachdem Julian Baker mit Torres auch auf sehr traditionellen Country-Pfaden gerade wandelt, meine Hoffnungen ruhen allein auf Phoebe Bridgers.
Wenn es um Rock'n'Roll geht schon.
Oh, ja. Und sie kann eigentlich nicht anders, als dieses Jahr noch nachzuziehen. Es ist ja jetzt 6 Jahre bald her. Ich weiß, das war vor der Pandemie. Ich glaube, es war 2020 war es. 2020 war Punisher. Ja. Das muss. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Kontrastprogramm, wenn niemand mehr was ergänzen möchte. Nämlich vom Uli. Jemand, der das Rocken nicht verlernt hat.
Aber wir bleiben zumindest im queeren Thema damit.
Das stimmt.
Ja, ich habe Bob Mood mit seinem 15. Soul-Album Here We Go Crazy anzubieten. Wie jetzt Bob Mood kürzlich in einem Interview mit der Visions erzählt hat. Also sein Hauptwohnsitz hat er nach wie vor in San Francisco, aber er verbringt inzwischen auch sehr viel Zeit in der südkalifornischen Wüste. Und vielleicht hat er die heilende Kraft der Sonne dazu beigetragen, dass er auf seinem, wie gesagt, 15. Solo-Album wieder optimistischer und auch versöhnlicher klingt, als auf dem Vorgänger Blue Hearts, der schon von so einer gewissen Wut und Resignation geprägt war. Schon der Opener und Titeltrack erinnert mit seinem hymnischen Refrain und dem luftigen Gitarrensound an Sugar zu seligen Copperblue-Zeiten. Also genau mein Ding und gibt die Richtung vor. Man hat das Gefühl, der Grand Seigneur des im Punk- und Hardcore-Fusen Alternative Rocks, der sich mit Husker Du ja auch schon mal auf opulenten Doppelalben ausgetobt hat, hat wieder Gefallen gefunden an vergleichsweise simplen Songstrukturen und der Konzentration aufs Wesentliche. Kaum einer der 11 Songs überschreitet die 3-Minuten-Marke und dass trotzdem oder vielleicht gerade deshalb sogar ein weiteres imponierendes Alterswerk herauskommt, liegt zum einen an der überbordenden Energie, mit der er und seine beiden Mut und seine beiden Mitmusiker hier zu Werke gehen, aber auch eben an dem Gespür für griffige Melodien und Hooklines, die ungeniert mit Pop flirten. Stimmt ihr dem zu
bis dato? Ich werd den Teufel tun und den großen Bob Mould hier kritisieren. Der Mann hat allein mit Husker Du mehr für den Rock'n'Roll oder Indie oder Grunge oder weiß der Geier was getan, als die meisten Frontmänner der meisten Bands in der meisten Zeit ihres Lebens. Aber ich darf ja wohl bitte ein schlechtes Albumcover und einen dämlichen Albumtitel kritisieren. Und beides hat Here We Go Crazy.
Der Titel gebe ich dir recht. Das Cover harmoniert aber gut mit der farbigen Vinyl-Variante, die es da gibt.
Ich finde das Cover nicht gut. Das ist so dämlich.
Schaut ein bisschen KI-mäßig aus, ja.
Ja, und auch so, das war vielleicht mal vor 30 Jahren modern, so ein Album zu Cover zu machen.
Aber don't judge a book, wie heißt es?
A book by its cover?
By its cover, genau.
Ja, eigentlich habe ich noch deine typische Uli-eske Faust in den Himmel-Reck-Floskel vermisst. Denn das bietet sich bei etlichen der Songs an, wie ich finde. Ja. Also viel Bauerbob.
Bauerbob.
Und du bist bisher völlig ohne deine Catchphrase Husker Du T-Shirt rausgekommen.
Bauerbob und in diesem Sinne auch höre ich da viel, auf dem Album viel R.E.M.-Vibes und auch viele Weezer-Vibes und Hooks raus. Aber natürlich alles getragen von dieser, Galionsfigur und dem fast schon blinden musikalischen, großmeisterlichen, altmeisterlichen Know-how von Bob Mould.
Ich mag halt seine Stimme nach wie vor sehr gern. Ich finde, er ist für 64 inzwischen, also wirklich immer noch gut bei Stimme, echtes Energiebündel. Und so meine Highlights sind wirklich der eingangs erwähnte Titelsong, dann Neanderthal. Herr Englischlehrer, wie spricht man das genau aus? Neanderthal, glaube ich.
Neanderthal
heißt es.
Ähm, Hard to Get, When Your Heart is Broken oder auch diese Akustiknummer Lost or Stolen, das sind schon wirklich kleine Hits, die er da aus dem Ärmel schüttelt, einmal mehr.
Ja, es ist alles gesagt, nur noch nicht von mir. Super solides und überraschend kraftvolles Alterswerk. Ja, mal sehen, ob Molds Buddy Dave Grohl das in 9 Jahren, wenn er genauso alt ist wie Mold jetzt, auch noch so hinbekommt. Insgesamt gefallen mir seine Soloalben der letzten Jahre, also neben diesem hier besonders Blue Hearts und Sunshine Rock am besten, weil sie so enorm kompakt daherkommen. Also hier 33 Minuten, keine Schnörkel, Songs um die 3 Minuten maximal. Und wenn man kein neues Copper Blue erwartet, dann kann man von Here We Go Crazy eigentlich gar nicht enttäuscht werden. Die Songs hast du genannt. Ich finde noch schön den Closer, Your Side mit seinem explosiven Finale. Und das beendet ein würdiges Album eines, lass mich rechnen, 66-Jährigen.
64.
Ja.
Okay. Ja, aber was ich noch sagen wollte, war, dass bei dem Ganzen natürlich irgendwie der Abwechslungsreichtum ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber ja, ganz ehrlich, der Mann hat schon so viel geleistet und getan und hat es damit so vielen im Alternative Rock vorgemacht und mit 64 muss er sich da auch nichts mehr vormachen. Also für mich ein Album, dem ich das Adjektiv grundsolide mal verleihen kann, ohne damit eigentlich ziemlich beschissen zu meinen, sondern im eigentlichen Wortsinn echte Wertarbeit von einem Altmeister.
Ja, du hast die Songs sind jetzt auch nicht lieblos hingerotzt oder so, sondern da gerade in den Refrains hat er ganz oft so zweistimmige Gesänge, wo dann unter der Hauptgesangslinie nochmal eine zweite gegenläufige Gesangslinie ist. Also da steckt schon wirklich noch ein bisschen Gedanken und Kreativität drin.
Ja, du hast diesen letzten Song schon angesprochen, Your Side, mit der schönen Zeile If the world is going down in flames, I wanna be by your side. Und ich stelle mir das gerade so vor, die Liebe als letzte Zufluchtsstätte im Angesicht der Apokalypse, vielleicht sogar irgendwo in der Wüste, das ist eigentlich ein schönes Bild. Und bin mal gespannt, ob er sich sein sonniges Gemüt als homosexueller linker Musiker angesichts der aktuellen Entwicklung in den USA noch ein bisschen bewahren kann, hoffentlich.
Soll zu uns kommen, nach Deutschland auswandern. Wir nehmen ihn gerne auf.
Er hat ja zeitlang in Berlin gelebt, meines Wissens. Ja,
also soll zurückkommen.
Hat er eine Verbindung.
Du erwähntest die Apokalypse und auf die muss ich jetzt auch nochmal zu sprechen kommen. Ich muss für die Einleitung ins nächste Album ein bisschen ausholen, weil ich eine sehr seltsame Geschichte damit erlebt habe. Ich habe Lonely People with Power, das 6. Album der Black Gay Superstars Deafheaven, zum ersten Mal vergangenen Freitag beim Joggen gehört. Die Schrittfrequenz, den Snare-Schlägen oder der Double Bass anzupassen, ist leider nicht menschenmöglich, aber ich fühlte mich sofort vom Opener Doberman angetrieben. Und der Sonnenschein verbunden mit den lichtdurchfluteten Gitarrenwänden, wie Carrie McCoy sie seit dem Debüt Road to Judah aufzutürmen vermag, die zauberten mir ein Lächeln ins Gesicht, das auf entgegenkommende Passanten schon leicht befremdlich gewirkt haben muss. Bei Minute 3:30 lief ich an einer Schlange vor einem Kiosk vorbei, die mich bereits entgeistert anblickte, denn mit dem Einsetzen des galoppierenden Metal Riffs war mein Lächeln einem breiten sadistischen Grinsen gewichen, wie man es sonst nur aus den The Smile-Horrorfilmen kennt. Trotz Geräuschunterdrückung der Kopfhörer vernahm ich noch das erschrockene Schluchzen eines Kindes, dem ich im Vorbeirennen, wie ich im Nachhinein hoffe, unabsichtlich einen Ellenbogencheck gegen den Fahrradhelm verpasst hatte. Aber es war einfach zu schön. Nach dem guten, aber nicht wie von dieser Band gewohnt, maßstäbesetzenden Shoegaze-Ausreißer Infinite Granite von vor 3 Jahren, kommen nun sämtliche Attribute, wegen derer man sich bei Sunbather 2013 in sie verknallt und sie mit den folgenden Alben lieben gelernt hat, wieder voll zur Geltung. George Clark kreischt wieder ungehemmt wie ein Flugsaurier im Angriffsflug. Daniel Tracy bleibt auch, während er alles im Umkreis von 10 Kilometern in Grund und Boden knüppelt, einer der facettenreichsten Drummer des Genres. Und die Gitarren, oh diese Gitarren, die mal Slowdive-Klangflächen an den Himmel malen und im nächsten Moment Dark Throne huldigen, ließen mich beim Riffgewitter Magnolia eine Gruppe von bekifft schlurfenden Studierenden aus dem Weg stoßen, die den kompletten Weg vor mir blockierten. So war ich unbegrenzt bald am eigentlichen Ziel meines Bergtraininglaufes angekommen, einer 1 Kilometer langen Steigung mit durchschnittlich 10%, zu der ich mit den ersten Clean Vocals des Albums im 5. Song Heathen ansetzte, der mich mit seiner ultra-eingängigen Leadgitarre im Refrain den ansonsten so beschwerlichen Anstieg emportrug. Statt wie gewohnt von brennenden Lungen gepeinigt, schien mein Körper mit jedem Schritt leichter zu werden, sodass ich kaum bemerkte, wie ich den Gipfel zum lieblich perlenden Intro des Herzstücks und besten Songs des Albums, Amethyst, erreichte. Meine Füße verloren von Meter zu Meter mehr an Bodenhaftung, bis ich im Auftrieb des flirrenden Crescendos nur noch mit den Zehenspitzen auftrat. Beim Blick nach unten erschrak ich kurz, denn meine Schritte gingen ins Leere, suchten nach Halt in der Luft, 30 Zentimeter über dem Boden, dann 2 Meter, dann 20, schraubten sie sich analog zu den himmelsstürmenden Klängen immer weiter nach oben, bis ich fast mit einem Storch kollidiert wäre, der ein Kind in einem Bündel trug, ein seltsames Mal auf seiner Stirn. Meinen fragenden Blick deutend sprach der Storch zu mir. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl. Und seine Zahl ist 666, bevor er gen Südosten abdrehte. And what rough beast, its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born. Halte mir ein Vers aus dem Englisch-LK durch den Kopf, als die diabolischen ersten Takte von Revelator die Apokalypse einläuteten und ich gen Erdboden stürzte. Die Wucht meines Aufpralls sprengte einen Krater in den Asphalt des Gehwegs und als ich aufblickte, stand vor mir nicht die Gottesmutter, sondern eine alte Dame. Starr mit zitternden Lippen. Ich wollte ihr Trost spenden und steckte ihr meinen AirPod ins Ohr, damit sie es direkt aus George Clarks Mund erfährt. I'm clipping the flowers of spiritless leaders. Oh, they tremble in towers. Lonely people with power devoured by God. Es wird Gerechtigkeit geben für die Putins und Trumps und Assads, flüsterte ich ihr ins Ohr. Und wir hielten uns im Arm und Tränen weinten wir, Tränen, während die Welt um uns herum in gleißendes Licht gehüllt unterging. Wie ich dann nach Hause kam, weiß ich nicht mehr, nur noch, dass Paul Banks von Interpol zwischendurch ein Gedicht aufsagte und das Album sich danach wieder schwelgerischen Melodien zuwandte, um genauso stark zu enden, wie es begonnen hat. Das war meine Geschichte, die ich erlebt habe letzten Freitag.
Kann ich auch was von den Drogen haben, bitte?
Du musst einfach nur dieses Album hören.
Ich habe befürchtet, dass Max zu diesem Album bessere Worte findet als ich. Aber wir kommen nachher noch zu Iron Maiden wegen Number of the Beast.
Was soll man da jetzt noch sagen? Es gibt nicht nur Rockopern, sondern auch Rezensionsopern. Du hast eine neue Genre begründet. Ja, ich mag die Band ja auch sehr gern.
Das drückt jetzt super nah.
Ja, ich muss mich erstmal sortieren. Ich fand ja diesen sehr konsequent shoegazigen Vorgänger ja großartig. Man muss es im Nachhinein wohl so wirklich so als einmaliges Experiment oder auch so eine bisschen provokative Stilübung betrachten. Jetzt wird wieder mehr oder weniger fröhlich geknüppelt und gekeift, aber ja, ich gebe dir recht, es ist großartig, wenn man auch schon vorher den Kontrast aus Black-Metal-Getöse und postrockigen Passagen zu schätzen wusste. Einziger Kritikpunkt, für meinen Geschmack hätten es noch ein paar mehr so atmosphärische Momente und entschleunigende Gitarrenteppiche wie in Winona, für mich eines der Highlights der Platte, sein können und auch so ein bisschen häufigerer Wechsel zwischen dem Gegrole und dem cleanen Gesang, wie im auch sehr geilen Closer, The Marvelous Orange Tree. Die drei Incidentals, wie sie es nennen, wirken für mich ein bisschen wie ein Fremdkörper. Da verstehe ich den Sinn im Gesamtkonstrukt nicht so ganz. Aber ich finde insgesamt wieder ein grundsolides bis sehr, sehr gutes Black Gaze Album, das allerdings jetzt dem Soundkosmos der Band keine sonderlich neuen Facetten hinzufügt.
Ja, immer schon.
Störchen bin ich nicht begegnet beim Hören. Ich bin aber auch Auto gefahren dabei.
Trotzdem, Death Heaven immer schon eine Ausnahmeband und für ihr kollektives Kacken auf Genregrenzen und die sowieso beknackten Regeln der jeweiligen Genre-Polizisten oder Szene-Polizisten muss ich sie ja grundsätzlich geil finden. Deshalb fand ich schon Infinite Granite gut oder sehr gut, ihren Ausflug in die Dream-Pop-Welt und das einzige Album, das ich mit in einem Zug durchhören kann, ohne mal eine Pause zu brauchen, denn ich bin kein großer Black-Metal-Fan und auch kein Shoegaze-Fan, aber ja, gerade deshalb auch willkommen zurück in den schwarzmetallischen Gefilden. Ich habe zwar wieder Pausen gebraucht für dieses Album, trotzdem, es macht schon Spaß, das zu hören. Es ist schon auch verdammt beeindruckend. Und nennt man mir mal bitte eine Band, die zwischen wirklich rasendem, aber hochmelodischem Black-Metal und Gefühl vom Shoegaze so ja, organisch wechseln kann, ohne sich lächerlich zu machen. Es gibt keine andere. Ich habe mir notiert, Dobermann zerlegt einen, der Garden Root setzt einen wieder zusammen und Winona lässt einen je nach Konfession gegen Himmel oder Hölle fahren.
Einen Kritikpunkt habe ich noch anzubringen. Selbst die schwarze Vinylversion liegt bei, glaube ich, 42 Euro. Die farbige bei über 50. Ich hätte die Platte gern, aber das sind wirklich inzwischen teilweise Preisgestaltungen, die mich dann doch abwinken lassen. Also ich weiß nicht, warum gerade die Platte so teuer ist, aber ist mir aufgefallen. Also es ist wirklich exorbitant.
schau mal bei, Tipp an liebe Hörerinnen und Hörer, bei iMusic Denmark, da habe ich die flaschengrüne Edition noch für 35 Euro ergattern können. Das finde ich dann einen fairen Preis.
Ja, das ist heutzutage schon fair. Ja.
Mittlerweile.
Ja.
Deine Kritikpunkte nehme ich teilweise an. Die Interludes hätte es nicht gebraucht. Ruhige Passagen hat für mich genug. Nur es stimmt, nachdem George Clark sich die clean Vocals auf Infinite Granite so zu eigen gemacht hat, hätte er sich diesmal noch häufiger trauen dürfen, sie auch anzuwenden. Aber als es sie früher noch gar nicht gab, hat es mich auch nicht gestört. Deshalb stört es mich hier auch nicht. Und deshalb ersetzt Lonely People with Power für mich tatsächlich Sunbather als Def Heavens Meisterwerk.
Was?
Und das liegt, ja, tatsächlich. Hm. Und das liegt daran, dass es wirklich ihre beste Produktion bisher ist. Gleichzeitig kraftvoll und glasklar. Und dass die Songs etwas kürzer ausfallen und dadurch wirklich so faltenfreie Spannungsbögen spannen. Ich habe keinen einzigen Moment auf dieser Platte Langeweile oder Erschöpfung verspürt und gleichzeitig vereint sie auch alles, was die bisherigen Alben ausgemacht hat. Also die, ich sehe jetzt keinen so großen Unterschied zwischen Roads to Judah und Sunbather, außer dass Sunbather das einfach nochmal besser gemacht hat. Aber die Blastbeats verbunden mit diesen traumhaften Gitarren, die gibt's hier en masse. Dann haben wir aber auch klassische Metal-Passagen, die dann später auf dem dritten Album New Bermuda hinzugekommen sind. Gerade dieses galoppierende Riff dann in Doberman, aber auch später im Album kommen da noch einige fast Black-Metalige Töne mit rein, die Abwechslung schaffen, die es so auf Sunbather damals auch nicht gegeben hat. Und die Shoegaze-Flächen von Infinite Granite finde ich hier auch wieder. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen fehlt, aber was auch nicht so schlimm ist, sind die Experimente von Ordinary Corrupt Human Love. Also als sie viel Piano eingebaut haben und noch unkonventionellere Songstrukturen teilweise hatten, da ist dieses Album hier einfach viel zugänglicher noch. Und wäre für mich auch der ideale Einstiegspunkt in diese Band für alle, die bisher noch einen Bogen um sie gemacht haben. Nee, da müssen Bon Iver jetzt wirklich auftischen, dass das hier, um das hier noch von der Spitze meiner Top Ten zu stoßen.
Im April.
Mhm. Gut. Mal sehen, was der Rest des Jahres da noch bringt. Na, Phoebe Bridgers kommt ja vielleicht. Wir werden sehen. Wir haben noch unsere Unterrubrik Kurz und Gut mit ein paar Alben, die uns auch noch gefallen haben. Philipp, was hast du da? Ich habe gelesen, was du da hast und mir hat dieses Album auch sehr gut gefallen.
Okay, wusste ich's doch. Ja, mei. Aber wenn Winona Falter aus Nashville mit ihrem Debüt My Apologies to the Chef nicht das nächste große Hype-Ding in Sachen Pop-Punk werden, will ich nicht Philipp DeLong heißen. Weil solche Hits, so großen Spaß, so eine Dringlichkeit und vor allem so viel Charme hätte ich auch dem misslungenen Debüt von Blink gewünscht. Dabei brauchen Winona Falter mit Frontfrau Coco Kinnon Luther nur eine Signature-Stimme, die einen sofort abholt und ins Jahr 2000 beamt. Wenn ich für diesen mitreisenden Klagesang eine lokale Referenz nennen darf, der erinnert mich an die großartige Sängerin von Melonball aus Nürnberg, die bei uns in Folge 6 zu Gast war. Und Grüße gehen raus an Olli.
Olli, was hast du noch?
Ich habe was Deutsches im Angebot und zwar Roller Derby mit ihrem Debütalbum When the Night Comes. Roller Derby ist definitiv nichts für schmerzempfindliche Menschen. Die Teilnehmerinnen beim hauptsächlich von Frauen ausgeübten Vollkontaktsport auf der Rollschuhbahn tragen martialische Kampfnamen, aggressive Rempeleien und blaue Flecken gehören zum Grundkonzept dieses aus den USA natürlich importierten Freizeitvergnügens. Und beim gleichnamigen Hamburger Duo hingegen bewirft man sich allenfalls mit Wattebäuschen. Auf ihrem Debüt When the Night Comes zelebrieren Sängerin Feline Meyer und Gitarrist Manuel Romero Soria eine bereits erstaunlich ausgereifte Mixtur aus Dreampop, Syndipop, Wave und Shoegaze, die Vergleiche mit internationalen Acts wie Beach House, Always oder gar den Cocteau Twins nicht zu scheuen braucht. Hier reiht sich wirklich eine knappe halbe Stunde Hit an Hit und live soll es unter Mithilfe drei weiterer Mitmusiker übrigens durchaus noch etwas rockiger zur Sache gehen. Als Soundtrack für die rollenden Amazonen sind betörende Ohrenschmeichler wie Last Night, Dreams oder Ready to Forget, aber wohl immer noch nicht ganz geeignet.
Ich beginne mit, es gibt ja nicht mehr unseren Bonus-Podcast zu Love is Noise Plus, deshalb muss ich all meine Empfehlungen jetzt wieder an dieser Stelle reinquetschen, es tut mir leid. Ich beginne aber mit einem echten Top-10-Kandidaten für mich, Drive to Golden Hammer von Divorce. Wenn die East Midlands mit ihren ehemaligen Industriehochburgen zu etwas einladen, dann ist es sicherlich Eskapismus. Und dem widmet die junge Band Divorce auf ihrem großartigen Debütalbum gleich einen titelgebenden fiktiven Sehnsuchtsort, ohne freilich die eigenen Wurzeln in der lebendigen Musikszene Nottinghams zu verleugnen. Dabei orientiert sich der vielschichtige Indie-Folk des Quartetts zugegebenermaßen weniger an der minimalistischen Keiferei des Lieford-Mods als am elegischen Chamber-Pop der Hometown-Heroes von den Tindersticks. Wie bei letzteren ist das charakteristische Merkmal von Drive to Golden Hammer der zweistimmige Gesang des an Bon Iver gemahnenden Baritons von Gitarrist Felix Mackenzie Barrow und Bassistin Tiger Cohen Tao, der sich mal in unwiderstehlichen Harmonien vereinigt, um sich im nächsten Moment wieder munter die Bälle zuzuspielen. Dank dynamischen Songwritings, das weder vor zartem Streicherschmelz noch grungigen Gitarreneruptionen zurückschreckt und herrlich unkonventionellen Melodien, deren unbestreitbarer Pop-Appeal regelmäßig durch bewusst gesetzte Störmomente vom Zuckerrausch bewahrt wird, können Divorce bereits jetzt als die Newcomer des Jahres gelten. Zumindest für mich. Dann habe ich noch The Tubs mit Cotton Crown und ich habe an dieser Stelle und bei meinen Alben des Jahres 2023 schon ein Loblied auf sie gesungen, aber auch mit Album Nummer 2 bleiben die wahren Kings of Modern Jangle, The Tubs. Etwas punkiger als das überragende Debüt Dead Meat und vielleicht von den Songs nicht ganz so stark, aber dennoch große Klasse und eine absolute Empfehlung. Dann noch ganz kurz Sacred Pause, Jump Into Life. Wer gerne wüsste, wie es klänge, wenn Belle and Sebastian das erste Folds-Album covern, der sollte sich das unbedingt anhören. Und zum Schluss habe ich noch Great Grandpa mit ihrem neuen Album Patience Moonbeam, eine super kreative Mischung aus Indie-Folk und ein bisschen Emo, erschienen auf, wie sollte es auch anders sein, Saddle Creek, Heimat der musikalischen Paten Bright Eyes. Ihr letztes Album, Four of Arrows, war 2019 auf Platz 2 meiner Jahrestop 10 und dieses hier braucht noch ein bisschen mehr Zeit zum Reifen, aber wer weiß, wo es dann am Jahresende noch landen wird. Das waren die Alben des Monats und nun wieder Geburtstag. Ein Runder.
The good old days.
Philipp, wer wird 30?
Das sage ich dir gleich. Aber erstmal zu Danko Jones. Der hat nämlich mal gesagt, er findet Radiohead nach anfänglicher Abneigung inzwischen großartig und mag fast jedes ihrer Alben, bis auf das Debüt Pablo Honey. Und lange Zeit habe ich mich gefragt, was man an dem echt netten Pablo Honey bis auf den doofen Titel und das grottenhässliche Cover eigentlich mögen kann. Inzwischen weiß ich's. Es geht im direkten Vergleich zum direkten Nachfolger gnadenlos unter. Da kann auch kein Creep helfen. The Bends, veröffentlicht am 13. März 1995 bei Parlophone, ist für Menschen mit Geschmack und Hörer mit Anspruch das beste Britpop-Album aller Zeiten. Also Fuck You, Morning Glory und Up Yours Parklife. Denn wenn man das unschöne Wort Übergangsalbum gebrauchen will, dann ist The Bends das Übergangsalbum in Perfektion. Will heißen, Tom York, die Gebrüder Greenwood, Ed O'Brien, Phil Selway konnten damals noch, sorry für dieses abgewichste Verb, rocken. Aber sie wollten auch experimentieren mit Elektronik, mit Tempiwechsel, mit eigenwilliger Hakenschlagerei. Die Struktur bleibt eingängig, aber man muss beim Zuhören am Ball bleiben, denn der kreative Anspruch erwächst. Noch waren Radiohead eine Rockband, die mit beiden Beinen noch auf dem Alternative- bzw. Indie-Grund standen, aber die Köpfe waren bereits nach oben gerichtet. Gen Computer, Kid Ace, Regenbogen, hinein in Art-Rock-Sphären, die noch nie ein Mensch zuvor betreten hat. Auf The Bends findet die Band aber ihre eigene Stimme und schafft eigene musikalische Markenzeichen. Mag es damit zu tun haben, dass sie hier erstmals mit ihrem kreativen Tinder-Match Nigel Godrick am Mischpult gearbeitet haben oder viele Songs in den heiligen Hallen der Abbey Road entstanden sind. Oder dass die Band nach dem ziemlich verrissenen Debüt innerlich ziemlich zerrissen war und daraus so eine Lasst-uns-auf-die-Erwartungen-Kacken-Attitüde entstand, die bekanntlich fast immer zu guter und toller Musik führt. Vom umwerfenden Planet Telex zum grandiosen Titeltrack, vom todtraurigen Fake Plastic Trees über das hymnische Bones und den Instant-Klassiker Just zum post-grungigen My Iron Lung und schließlich der hippieske Kloster Street Spirit. Das ist mal sanft, mal glammig, mal Seelenstriptease, mal Rock'n'Roll manieristisch. Das ist punky, arty, indie, emo, retro, pop, progressiv und vor allem, das ist von Anfang bis Ende fesseln. Der Rolling Stone hat zum 20-Jährigen damals von The Bends geschrieben, dass Radiohead sich in der Folge mit OK Computer vom Planeten Erde entfernten und dann schauten sie in ihrem Raumschiff Kid A in erhabener Überlegenheit für ein paar Jahre auf uns herab. Mir waren die erdigen Radiohead zunächst etwas fremd, weshalb ich bis vor kurzem noch OK Computer für das absolute Meisterwerk der Band gehalten habe, einer Band, die nicht nur die Erde, sondern auch mich leider nach Hail to the Thief verlassen hat. Doch schon du, Max, hast, glaube ich, eins gesagt, dass The Bends dein Darling ist. Und jetzt im Zuge des Wiederhörens für diese Würdigung gehe ich mit dir mit. Sei es aus Geschmack, aus Anspruch oder aus Nostalgie, das ist mir das liebste Radiohead-Album. Immerse Your Soul in Love ist Neues.
Ja, da bist du ja zur Erleuchtung gekommen. Aber nicht auf den Titel zu sprechen, weshalb ich das jetzt nur nachhole. The Bends ist ja ein umgangssprachlicher Ausdruck für die Höhenkrankheit, die einen bei hochalpinen Besteigungen heimsuchen kann und gibt auch das Narrativ dieses Albums vor. Es ist nämlich eine Reaktion auf den unerwarteten Fame, den ihnen Creep spendiert hatte und die Angst, als One-Hit-Wonder zu enden. Und wie löst man das am besten? Man schreibt ein zweites Album vollgepackt mit Hits. Du hast sie alle genannt. Für mich Fake Plastic Trees, einer meiner Top 20 Songs aller Zeiten mindestens. Und der Sprung von Pablo Honey, das für sich genommen ja kein schlechtes Album ist, der war einfach so immens, was viele dem wachsenden Songwriting-Input von Johnny Greenwood zuschreiben, der am Anfang ja mehr der sich in die Band reindiskutiert hat als Mitglied. Als Beispiel, da kann man Just nehmen mit diesem einzigartigen Intro-Riff, das eine sogenannte verminderte Tonleiter über 4 Oktaven nachspielt, die Greenwood vom französischen Neoklassik-Komponisten Edmond de Polignac gelernt hatte. Und im ganzen Song spielt er tatsächlich 14 verschiedene Akkorde, weil er eine Wette mit Tom am Laufen hatte, wer mehr Akkorde in ein Lied packen kann. Und trotzdem funktioniert das und wirkt auch nicht überfrachtet. Also man sieht das Genie dieser Band hier einfach schon am Werk, aber gleichzeitig klingt es halt so unglaublich nahbar und aufs erste Hören einnehmend.
Ich kann jetzt alles über den Haufen werfen, was ich mir hier so notiert habe, weil ihr, glaube ich, alles gesagt habt und der Philipp sogar meinen Einstieg geklaut hat. Ich wollte nämlich genau dasselbe sagen, dass als wir hier Okay Computer verhandelt haben, ich meinte, es wäre mein Lieblingsalbum von Radiohead und dann habe ich mir jetzt The Bends nochmal angehört und bin zum ähnlichen Schluss gekommen. Ich habe die Platte damals ein bisschen verschmäht am Anfang, weil ich auch nach dem eher alternative-rockigen Pablo Honey und einem Hit wie Creep eigentlich was anderes erwartet hatte. Und jetzt habe ich mir kürzlich auch meinen Hund genommen, an einem wunderschönen Frühlingstag, habe mir die AirPods ins Ohr und bin losgelaufen und habe mir The Bends nochmal richtig angehört. Und ich bin, ich habe keine Kinder gerempelt, ich bin keinem Storch begegnet, ich habe auch nichts kaputt gemacht. Das Einzige, ich bin in Hundekacker getreten, was jetzt aber den Genuss auch nicht wirklich geschmälert hat des Albums. Also ich war regelrecht begeistert und mir ist also bewusst geworden, was auch Philipp schon gesagt hat, es war das letzte Album der Rockband Radiohead, bevor sie dann Richtung Avantgarde und Artpop abgehoben sind, wie es der Rolling Stone formuliert hat. Ich finde, der Titeltrack oder Blackstar sind von den Gitarren her ja fast schon Classic Rock und so losgelöst gelernt wie in Iron Lung zum Beispiel, haben sie, glaube ich, danach nie mehr. Und dann gibt es eben diese herausragenden Songs mit dem klassischen, elegisch zerbrechlichen Trademark-Sound, der ja dann noch weiter ausgebaut wurde. High and Dry, Fake Plastic Trees, auch für mich ein Klassiker, ein wirklich zutiefst bewegender Song. Ich finde, manche Lieder haben ein bisschen so Britpop-Elemente sogar drin, was aber vielleicht der Zeit geschuldet ist. 1995, als die Platte entstanden ist, also Bones und Just, finde ich, erinnern sehr an Suede, die ja ein Jahr vorher ihr Debütalbum veröffentlicht hatten. Ja, also finde ein Meisterwerk. Es war ein sehr schöner Spaziergang. Ich habe jedes Lied genossen und ich glaube, die Platte steht ein bisschen zu Unrecht im Schatten der drei hochgehandelten und kultig verehrten Nachfolger Okay Computer, Kid A und In Rainbows. Wobei ich mit In Rainbows dann schon so langsam nicht mehr so viel anfangen konnte. Aber
ja, auch.
War eine schöne Entdeckungsreise und ein schöner Spaziergang.
Wenn man Radiohead mit Malern vergleicht, dann sind sie Rubens, Klimt und Pollock in einem. Wenn man das mal so bedenkt. Auf The Bends, da machen sie bereits so klassischen Alternative Rock von Weltformat. Auf OK Computer vereinen sie klassische und moderne Elemente zur Perfektion. Und bei Kid A sind sie dann ganz im Expressionismus angekommen. Und alles immer auf allerhöchstem Niveau. Und welche Rockband hat es außer ihnen jemals geschafft, sich so weiterzuentwickeln und immer spitze zu bleiben?
AC/DC.
Einzigartig. Okay. Ja, okay. Ich gebe mich geschlagen. Noch kurz die Statistik. Im Jahr 2000 haben 200.000 Musikfans und Journalisten abgestimmt und The Bends als das zweitbeste Album aller Zeiten hinter Revolver von den Beatles gewählt.
Damit kann ich leben.
Der Rolling Stone führte es auf Nummer 110 in seiner originalen Liste der 500 besten Alben aller Zeiten und Das Magazin Paste, ne, hat es zum 11. besten Album der 90er gekürt. Ich kann da bei allem mitgehen. Außer beim Second Greatest Album of All Time. Da, das ist dann vielleicht doch ein bisschen hochgegriffen. Aber ihr habt es gesagt, es wird häufig ein bisschen vergessen und das hat es nicht verdient. Hört es euch mal wieder an. Und wir haben uns auch mal ein paar ältere Alben wieder angehört und einen Headliner daraus gebastelt. Mehr gleich.
Der Headliner.
Wie letztes Jahr reisen wir nochmal 10 Jahre in die Vergangenheit und wir haben uns unsere Top Tens aus dem Jahr 2015 angeschaut und überlegt, wie sahen und wie sähen sie heute aus, wenn wir sie nochmal machen würden. Und ich glaube, so viel anders, so viel verändert haben wir gar nicht. Aber ich würde sie gern mit euch durchgehen. Erstmal allgemein, wie schätzt ihr das Musikjahr 2015 ein? War es eher stark, war es eher schwach?
Mittelmäßig, hätte ich jetzt gesagt. Es war kein Überalbum dabei.
Würde ich auch sagen, wenn ich mir so die Auswahl anschaue, ein paar, kommen wir noch dazu, ein paar Kandidaten wären jetzt auch Wackelkandidaten, aber es ist jetzt nicht so, ja, ein, zwei Alben vielleicht, wo ich sage, wenn ich jetzt so eine Top Ten der Jahre 2010 bis 2020 machen müsste, hätten vielleicht ein, zwei Chancen da aufzutauchen.
Höchstens.
Also meine oberen Ränge finde ich sehr hochkarätig, aber dann, ja, so ab Platz 19, da wurde es dann schon dünner. Also ein sehr top-heavy Jahr für mich. Aber gehen wir doch einfach rein. Und Philipp, fang mit deinen... Achso, ich muss davor sagen, Uli hat damals keine Top 10 gemacht, sondern einfach seine liebsten 10 Alben in alphabetischer Reihenfolge gelistet und hat jetzt im Nachhinein das auch nicht mehr übers Herz gebracht, sie noch zu ranken.
So sollte man es, finde ich, immer machen. Ich mag dieses Ranken nicht mehr.
Oh nee, ist essentiell.
Von allen meinen...
Das ist nur für Pussys alphabetisch. Nein, Pussys darf man nicht mehr sagen, es tut mir leid.
Von allen meinen Sachen, die ich nicht mag, ist Ranking auf Platz 3.
Okay, da bist du im falschen Podcast. Aber magst du kurz mit deinen Platz 10 bis 8 anfangen?
Ja, auf Platz 10 habe ich Wanda mit Bussi. Und ich fand Bussi noch ohrwurmiger als das Debüt. Daher wahrscheinlich sogar mein liebstes Wanda-Album überhaupt und auch im Nachgang.
What?
Ja. Okay. Doch, ich würde es da lassen, ganz ehrlich gesagt. Auf Platz 9, Faith No More mit Sol Invictus. Das war damals ihr Comeback nach fast 20 Jahren. Ich habe es jetzt noch mal angehört und finde es immer noch großartig, weil ich einfach ein großer Faith No More-Fan bin und warte seit 10 Jahren auf irgendein Lebenszeichen von der Band. Aber ich glaube nicht, dass ich es noch mal aufraffe für ein neues Album. Kann aber auch da bleiben. Und mein Platz 8, ja, ihr werdet es merken, ich habe in meiner Top 10 2 offenkundige Altlasten drin, die ich nicht mehr in die Top 10 stellen würde. Das ist nämlich Keith Richards mit Cross-Eyed Heart. Ich habe absolut keine Erinnerung mehr an das Album, aber es muss mir wohl damals gefallen haben. Ich habe es im Zug dieser Folge nochmal ganz kurz angehört und ja, ist halt Keith, also nicht übel, aber sicher kein Kandidat heute für meine Top 10.
Ich wusste nicht mal, dass Keith Richards Solo-Alben existieren.
Oh doch, sogar mehrere.
Wie singt er so?
Ja, brüchig, aber gefühlvoll.
Okay. Mein Platz 10 ist ein bisschen leicht abgerutscht. Sleater-Kinney, No Cities to Love, für mich immer noch eins der liebsten Alben dieser Band. Comeback nach, ich glaube, damals fast 10 Jahren und mega energetisch, kraftvoll, gute Songs. Höre ich immer noch sehr gerne. Hängt neben mir gerade an der Wand. Auf Platz 9, nachträglich reingerutscht, Number 2 von Mats, der, ich glaube, kanadischen Noise-Rock-Band, die hier ihr bestes Album hinlegen, ultra kraftvoll, ultra böse, eins der besten Noise-Rock-Alben des 21. Jahrhunderts, würde ich sagen. Und auf Platz 8 habe ich eine Doppelung mit Uli, nämlich die damals neue Band The Slow Show mit ihrem Debüt White Water, das mich das einen bei den Klängen des Openers Dresden und der Stimme des Sängers, die Matt Berninger noch mal ein paar Oktaven unterboten hat, sofort einnehmen musste. Und das ist dann zugleich auch ihr bestes Album geblieben. Uli, magst du vielleicht gleich was dazu sagen?
Übrigens wäre auch das Slow Show wäre mein Kandidat zum Austauschen. Also Keith Richards raus und Slow Show rein heute.
Ich habe jetzt gerade, muss noch mal kurz erklären, ich habe damals tatsächlich das alphabetisch gemacht und ich finde es sehr schwierig aus heutiger Sicht, weil ich einfach nicht weiß, wie ich es damals gerankt hätte. Ich weiß, wie ich es heute ranken würde. Aber ich weiß nicht, es sind auch ein paar Platten dabei, wo ich mich heute frage, ja, was hatte ich jetzt daran so begeistert? Ich versuche jetzt trotzdem mal spontan irgendwie mit den drei letzten Platten, die ich aus heutiger Sicht eher hinten ansiedeln würde, anzufangen, um da auch so ein bisschen eine Wertung reinzukriegen. Deswegen würde ich jetzt mal auf Platz 10 Lust nehmen mit Illuminations. Muss auch gestehen, dass ich die Platte sowie die Band auch komplett vergessen hatte und erst nochmal anhören musste, was das überhaupt war. Es handelt sich da um die Brüder Andy und James Stone aus Leicester. Und ja, es sind so Hymnen zwischen Power-Pop, da ist wieder mein Power-Pop einmal pro Folge, muss es kommen, Post-Punk, Shoegaze und Wave. Sie haben auch danach nur noch ein Album 2018 veröffentlicht, Call of the Void hieß das. Und ich finde es beim Wiederhören immer noch ganz nett, aber weiß jetzt nicht so genau, was mich vor 10 Jahren so begeisterte. Also wäre auf jeden Fall momentan eher ein Streichkandidat. Dasselbe gilt für die Band dann auf Platz 9 namens White Reaper. Mit White Reaper Does It Again. Das war das Debüt damals der fünfköpfigen Band aus Louisville, Kentucky. Die habe ich witzigerweise vor 2 oder 3 Jahren relativ unerwartet als Vorband von Pearl Jam wiederentdeckt. Und ja, es ist eine sehr, sehr eingängige Mixtur aus rotzigen Garagenpunk und so hyperenergetischen Power-Pop, schon wieder, mit aus heutiger Sicht allerdings etwas nervigen Synthies. Ist ein gute Laune-Album mit ein paar Ohrwürmern, aber insgesamt ein bisschen over the top und darum eher schlecht gealtert. Sie haben noch 3 weitere Alben herausgebracht und sind im vergangenen Jahr dann zum Trio geschrumpft. Aber auch das wäre wohl aus heutiger Sicht eher ein Streichkandidat. Und auf Platz, muss ich rechnen, 10, 9, 8, würde ich nehmen, ja, die Libertines mit Anthems for Doomed Youth. 11 Jahre nach dem zweiten Album war das damals das erste Comeback. Fand, es kam natürlich nicht so an die ersten beiden Platten heran. Fehlt so wegen dieser jugendlichen Rotzigkeit und Dringlichkeit. Es wirkt alles ein bisschen kontrollierter. Sie haben Reggae- und Ska-Elemente eingebaut. Aber ich habe es damals schon abgefeiert und finde es auch jetzt noch gut. Hat seine Momente mit Ganga Din, Heart of the Matter, You're My Waterloo, Fame and Fortune, ein paar gute Songs. Aber die ganze Platte ist definitiv 5 Songs zu lang. Und verliert dadurch ein bisschen an Kompaktheit und an Wirkung. Deswegen auch eher dann aus heutiger Sicht auf den hinteren Plätzen.
Das sehe ich nicht so, aber okay.
Okay.
Philipp, wir sind bei deinem Platz Nummer 7.
Ja, und das ist...
du alter Poser.
es war damals die Rap-Platte, die man haben musste. Und es ist immer noch das beste Rap-Album der letzten 10 Jahre. Oder wollt ihr mir... was anderes beweisen. Also es ist Kendrick Lamar mit...
Wie viele andere Rap-Alben hast du denn in den letzten 10 Jahren gehört?
Ja, es sind nicht viele bestimmt. Aber von denen, die ich besitze, ist es mit Abstand das Beste. Es ist Kendrick Lamar mit To Pimp a Butterfly. Ja, ein einziges großes Statement. Platz 6 ist bei mir Florence and the Machine mit How Big, How Blue, How Beautiful. Wie ich finde, auch das beste Florence and the Machine-Album. Also zumindest für mich ist das das Beste. Oder habt ihr einen besonderen Liebling, der da besser wäre? Mir fiele keiner ein, spontan.
Ich finde es ja eigentlich immer auch sehr konstant im Niveau, aber ich finde das Debüt und auch den zweiten von Rick Rubin produzierten Ceremonials finde ich eigentlich besser auf jeden Fall.
Aber ich finde, da hat sie so richtig ihren, da war sie dann Florence, also das Vorbild für alle anderen, die dann später kamen. Fand ich zumindest. Ab da. Und auf Platz, wo sind wir denn dann jetzt?
5.
Jetzt soll ich halt meine Liste finden, ne?
Maiden.
Ach ja. Ja, wäre auch ein Kandidat. Also, Iron Maiden mit The Book of Souls ist natürlich im großen Oeuvre von Iron Maiden ein gutes Album, aber auch nicht so gut, dass es heute auf Platz 5 meiner Jahrestop 10 wäre. Eher auf Platz 15 bis 25.
Aber ganz großen Respekt, in einem Satz Kendrick Lamar, Florence and the Machine und Iron Maiden unterzubringen. Ja, das zeigt doch mal unsere Diversität und Offenheit. Und
vor 10 Jahren wollte ich auch unbedingt offener werden.
Dann bin ich bei meinem Platz Nummer 7. Es sind Death Heaven mit New Bermuda. Ich war damals, hatte ich es nur auf Platz 10 in meiner ursprünglichen Liste, weil ich nach dem mich Sunbather so weggeblasen hatte, ein bisschen enttäuscht war, dass New Bermuda so eher in klassischeren Metal-Gefilden wandelt und nicht mehr ganz diese ultramelodischen Shoegaze-Gitarren auf der ganzen Länge aufbietet. Es ist ein sehr viel komplexeres Album, das man sich wirklich ein paar Mal anhören muss, um dahinter zu steigen. Deshalb ist es mittlerweile auch aufgestiegen auf den siebten Platz.
Und ich würde übrigens Iron Maiden austauschen gegen Death Heaven heute.
Okay. Auf Platz 6, auch nachnominiert, auch ein Album, das ein paar Hördurchläufe braucht. The World is a Beautiful Place and I am no longer afraid to die. Das war erst der Bandname. Das Album heißt Harmlessness und ist das zweitbeste Album des Emo-Revivals, wie ich auch schon als Gast bei Was mit Rock und Vinyl bei Raoul, liebe Grüße, ausgeführt habe. So ein bisschen die, wie heißt die kanadische, das kanadische Kollektiv um Kevin Drews? Ich komme gerade nicht.
Broken Social Scene?
Broken Social Scene, das Emo, ganz vielen Dank, Uli. Sieben Leute oder sogar mehr noch, die da mit allerhand Instrumenten musizieren und wirklich mitreißend und sehr postrockig auch zwischendurch. Und von Platz 3 abgestürzt auf 5 ist Sufjan Stevens mit Carrie and Lowell. Ein wunderschönes, todtrauriges Album über seine damals gerade verstorbene Mutter. Also Schicksalsschläge animieren ihn immer zur Höchstleistung. Ich habe es dann in der heutigen Rückschau ein bisschen niedriger angesiedelt, weil ich unter dem Eindruck des letzten Albums stand, wo er einfach viel mehr aufgefahren hat als hier. Carrie and Lowell ist sehr, sehr reduziert, sehr leise und dadurch geht ihm ein bisschen der Abwechslungsreichtum ab und dennoch ein absolutes Highlight.
Was war denn der Vorgänger von dem? War das Age of Ads? Nee.
Ich glaube, das war Age of Ads tatsächlich. Ich sprach jetzt von meinem Album des Jahres 2023. Dem letzten Sufjan Stevens Album.
Okay.
Genau. Uli.
Gut.
Möchtest du weiter live nummerieren?
Ich mache live Ranking. würde jetzt auf Platz 7 die Nerven mit. Kriege ich hin? Platz 7 die Nerven mit Out, habe ich mich gerade entschieden. Was das dritte Album damals. Klangen sie noch wesentlich schroffer, die Songs waren auch noch nicht so strukturiert und aber auch schon nicht mehr ganz so wild wie auf den beiden Alben vorher. Also ich finde schon, es war so ein Meilenstein im Entwicklungsprozess zu jener Band, die sie heute sind. Die hatten auch den ersten kleinen Hit drauf mit Barfuß durch die Scherben. Damals fand ich es großartig, heute finde ich es immer noch sehr gut, aber im Vergleich zu den Platten, die danach kamen, neigt man dann doch schon den qualitativen Unterschied. Deswegen auf Platz 7. Also wird sie in der Top 10 belassen. Kein Streichkandidat, aber Platz 7. Platz 6 würde ich vergeben an Calexico mit Edge of the Sun. Also Calexico auch so eine ewige Lieblingsband, immer ein potenzieller Kandidat für die Top 10. Das 8. Studioalbum und tatsächlich immer noch eines meiner liebsten Calexico-Alben. Es ist sehr atmosphärisch, vom Sound her vor allem sehr abwechslungsreich, was unter anderem auch in den zahlreichen Gästen liegt. Also da waren Sam Beam von Iron and Wine zum Beispiel dabei, Nico Case, Amparo Sanchez, Eric Burden, man höre und staune, Ben Bridwell von Band of Horses. Und es gibt neben diesen klassischen Country, Folk und Amerikaner-Songs auch poppige Stücke wie Falling from the Sky. Also insgesamt ein sehr gutes, sehr schönes Calexico-Album. Und 7-6 auf Platz 5 nehmen wir, jetzt muss ich kurz nachdenken, na, die machen wir da oben, da nehmen wir Algiers mit ihrem Debütalbum, gleich betiteltem Debütalbum, die Band aus Atlanta. Es war damals diese fiebrige, bedrohliche Mischung aus Gospel, Südstaaten-Blues und Post-Punk und so Industrial-Anleihen mit so einem American Gothic-Touch. Und ich fand gerade auf der ersten Platte, auf dem Debüt, war es wirklich was Neues und danach auch nie mehr so mitreißend wie auf dieser Platte. Es war eigentlich der ideale Soundtrack, wenn man Alan Parkers Angel Heart neu verfilmen möchte.
Algiers würde ich heute auch immer in der Top 10 nehmen.
Ich mochte den Nachfolger The Underside of Power viel lieber. Der war, ich hatte ihn, glaube ich, auf Platz 2 meiner Alben des Jahres 2017. Bin mir nicht ganz sicher, ob es 2017 oder 18 rausgekommen ist. Aber den Nachfolger fand ich um einiges noch besser. Aber hier am Debüt deutet sich schon die Großartigkeit der Band an, auf jeden Fall. Okay, dann, Philipp, sind wir bei deinem Platz Nummer 4.
4-3-2. Auf Platz 4 habe ich, und zu Recht würde ich es auch lassen, Alabama Shakes mit Sound and Color, ihrem zweiten Album, glaube ich, und auch bisher letztem Album. Aber ich habe gehört, hat es vor ein paar Wochen geheißen, dass sie an neuer Musik arbeiten, was ich sehr gut finde, denn mit Swamp Rock und Blues und Südstaaten kriegt man mich sowieso immer. Fand es wunderschön und finde es immer noch sehr gut zu hören. Und ihr beiden liebt sowas natürlich auch.
Vielleicht nicht ganz so sehr wie du, aber Brittany Howard hat auch eine Hardcore-Band.
Ja, ich weiß, die macht relativ viel.
Müsst ihr mal googeln. Ja.
Habe ich aber nichts von ihr gehört.
Schreit ganz schön heftig, okay. Muss man.
Auf Platz 4 habe ich gerade eben. Kam auf Platz 3 habe ich Courtney Barnett mit Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit, was sowieso schon ein geiler Albumtitel ist und für mich auch das liebste Album dieser. Ja, ich fand, Courtney war ja so ziemlich die erste junge Songwriterin, die damals alles aufgemischt hat. Und ich glaube, erst 2-3 Jahre später kam dann Phoebe Bridgers. Also sie hat schon ein bisschen auch den Weg geebnet für diese ganzen jungen Damen, die heute praktisch den Indie-Rock regieren. Und nach wie vor ein wunderbares Album. Und auf Platz 2 kommt jetzt wieder so ein Wackelkandidat. Da habe ich das rote Album von Tokotronic. Und nur das aktuelle gefällt mir aus heutiger Sicht noch weniger. In der Rückschau ist es, also es ist bis damals das Schwächste gewesen, weil ihm einfach die großen Toko-Songs fehlen, die mir ins Gedächtnis einbrennen. Und davon hat eigentlich jedes Toko-Album mindestens 2 bis 3. Platz 2 wäre auf jeden Fall heute nicht mehr geeignet, eher sowas wie Platz 12, weil es ja immer noch Tokotronic ist. Trotzdem überbewertet damals, wie ich finde, von mir.
Ja, hat mich auch gewundert, dass du es auf 2 hast. Ich habe mir es da mal angeschaut. Ich habe mir jetzt außer an Rebel Boy spontan an keinen Song erinnern können. So, ich glaube, sie haben auch beim Konzert keinen Song.
Zucker haben sie gespielt. Was? Zucker haben sie, glaube ich, gespielt beim Konzert.
Okay. Ja. Aber gehört es noch zu der Berlin-Trilogie mit Pure Vernunft und Kapitulation?
Nee, das war das erste Album danach.
Danach, genau. Ne? Aber schon so ein bisschen, das war so die Phase, wo ich mit Tokotronic jetzt nichts anfangen konnte, aber so ein bisschen weniger. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt meine Lieblingsplatte von Tokotronic.
Ja, es war, glaube ich, eher so, muss ja rein, weil Toko. Aber ja, ich kann das heute ein bisschen reflektierter auch beurteilen.
Es war wie Golden Years so ein bisschen leichtfüßigere Platte, ein bisschen fröhlicher, unbeschwerter und vielleicht deshalb auch ein bisschen flacher und weniger tiefgründig, als man es sich vielleicht gewünscht hätte. Okay, dann bin ich bei meinem Platz 4 und einer Band, die ich jedem und jeder unbedingt ans Herz legen möchte, weil nur viel zu wenige Leute sie kennen. Sie heißt Royal Headache und kommt aus Australien. Es gibt sie leider nicht mehr. Sie haben nur 2 Alben veröffentlicht. Das hier war das zweite, das hieß High. Und das ist, wie würde ich es beschreiben, eine Art souliger Proto-Punk mit viel Bauer-Bob-Abil. Und ein bisschen so, als würde Elvis Costello auf Is This It von den Strokes singen.
Das hört sich gut an.
Unglaublich, unglaublich catchy Songs ohne einen Ausfall. Check das mal aus. Auf Platz 3 habe ich eine Band, eine weitere Doppelung mit dem Uli. Und die Band hat leider ein unschönes Ende genommen, nachdem der Sänger in der MeToo-Debatte jetzt nicht wegen sexueller Übergriffe, aber wegen, wie soll man sagen, Machtmissbrauch geoutet wurde und sich dann ganz von der Bildfläche verabschiedet hat. Es handelt sich um Beach Slang mit ihrem ersten Album The Things We Do to Find People Who Feel Like Us. Und diese Band, dieses Album, ich fand schon die beiden EPs davor großartig. Diese Musik ist mir einfach auf den Leib geschrieben worden. Also Replacements, aber in noch melodischer und noch fetter mit dem Sänger von, also es hörte sich an wie der Sänger von Leatherface hinter Mikro dazu. Punkrock mit einem richtig großen Herz. Und wie man im Nachhinein dann rausgefunden hat, leider doch auch einige Abgründen. Und da der Uli sich seinen Kommentar vielleicht noch aufheben möchte, mein Platz 2, ziemlich aufgestiegen, weil ich es im Nachhinein noch großartiger finde, die Band Hop Along aus Philadelphia mit ihrem zweiten Album Painted Shut und der unnachahmlichen Sängerin Frances Quinlan, die wirklich singt wie keine andere. Man muss es gehört haben, um es zu verstehen. Diese Frau hat so unvorhersehbare Gesangslinien und Melodien, die wirklich niemals lang werden. Ich kann verstehen, wenn manche Leute sie als etwas anstrengend empfinden, aber verbunden mit dem fast math-rockigen Indie-Rock, der trotzdem hypermelodisch ist, ihrer Backing-Band, ist das ein einzigartiges Hörerlebnis.
Also ich hatte 3 Bands in deinen Top 10, die mir nichts gesagt haben bis dato. Und vor allem Royal Headache habe ich mir jetzt angehört, kann ich die Begeisterung teilen, finde ich auch super. Die anderen waren eben diese Hop Along, da muss ich mich noch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, war auf dem ersten Höreindruck, aber auf jeden Fall interessant. Und dann diese World is bla bla bla, den Namen kann ich mir wahrscheinlich in 10 Jahren nicht merken, Fand ich aber auch sehr interessant. Aber von den dreien hat mich dann Royal Headache am meisten abgeholt.
Ist notiert bei mir.
Gut, Uli, dann
bin ich jetzt dran.
Platz 4?
Gehen wir mal auf Platz 4. Und zwar nehme ich da jetzt Kadaver mit Berlin. Dritte Album der drei, ja, Berliner. Für mich nicht nur wegen des ikonischen Cover-Artworks ihr bestes Album. Mischung aus Proto-Metal, Doom, Stoner-Rock, 70s Hard-Rock mit so einem ziemlich heftigen Psychedelic-Einschlag. Hat wirklich ein paar Hits an Bord. Breitbeinige Opener Lord of the Sky mit so einem ACDC-Gedenkriff, das groovende Last Living Dinosaur, das hymnische See the World with Your Own Eyes oder auch sogar ein deutschsprachiges Nico-Cover, Reich der Träume am Schluss, auch ganz interessant. Finde, das Album ist auch nach 10 Jahren immer noch ein echtes Brett und nach längerer Pause haben sie jetzt erst kürzlich wieder 2 neue Songs veröffentlicht und im Mai soll jetzt auch das 7. Album erscheinen. Also bin ich mal sehr neugierig, ob sie Berlin damit toppen können.
Ich habe mich mal mit dem Drummer vom Kadaver im Löwensaal besoffen in Nürnberg nach dem Konzert von ihnen. Sehr sympathischer junger Mann.
Ja,
toller Haarwuchs.
2,30 Meter groß, hat immer so ein Tiger-Overall an, oder zumindest damals.
Ja, super Kerl. Sehr cool.
So, jetzt bin ich bei meinen Top 3 demnach. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Top 3, The Slow Show mit Whitewater. Max hat es vorhin auch schon genannt, das Debüt damals. Ich finde, das hat einfach Übernummern, dieses majestätisch sakrale Dresden, Bloodline mit diesen Bläsern. Für mich immer noch das beste Album der Band, die natürlich von der Stimme, von dem brüchigen Bariton von Rob Goodwin lebt. Ich finde auch der Nachfolger Dream Darling war noch sehr zu empfehlen. Danach haben sie ein bisschen abgebaut, hat sich ein bisschen wiederholt alles. Aber wer mit Tindersticks und The National was anfangen kann, macht bei The Slow Show sicherlich nichts falsch.
Wenn ich kurz noch reingrätschen darf, bevor dein Platz kommt, weil, wie gesagt, das Album liebe ich auch sehr, aber The Slow Show sind eine der wenigen Bands, die mir, dadurch, dass ich sie live gesehen habe, unsympathischer geworden sind. Meistens ist ja der Gegenteilige eher der Effekt, aber Rob Goodwin, wie hieß er?
Rob Goodwin, ja.
Der kam so unfassbar selbstverliebt daher, mit seinem bis zum Bauchnabel aufgeknöpften Hemd und seinen Ansagen, keine Ahnung. Hat mich danach ein bisschen entfremdet von der Band.
Ich habe sie leider noch nie live gesehen, würde ich immer gern mal, aber vielleicht, wenn ich das so höre, ist es vielleicht besser, ich schaue sie mir nicht an und behalte diese Platte in sehr guter Erinnerung. Auf Platz 2 würde ich dann tatsächlich auch Beach Slang nehmen. Hast du ja schon angesprochen, in der Rezeption heute ein bisschen schwierig nach den ganzen Sachen, die da rausgekommen sind oder seine Ex-Managerin und Bassistin des emotionalen Missbrauchs beschuldigt. Seine Familie hat sich dann damals auch eingeschaltet, hat gesagt, er ist selbst psychisch krank, bipolare Störung, Borderline, paranoide Schizophrenie. Wurde dann ein bisschen darüber gestritten, ob das ja wirklich stimmt oder ob das alles nur manipulativ ist. Ich finde, das Urteil steht uns aber nicht zu. Ich habe die Platte einfach damals in sehr, sehr guter Erinnerung. Geht mir wie bei dir. Hat mein Herz erreicht. Bad Art and Weird Ideas, Noisy Heaven, Too Late to Die Young. Das waren wirklich grandiose Indie-Rock-Hymnen. Und schade, dass sich die Band dann aufgelöst hat nach den Vorwürfen, beziehungsweise vom James Alex nie mehr was gehört hat. Aber ich würde ihnen den 2. Platz auf jeden Fall auch heute noch zugestehen.
Sie haben aber auch kein 2. Album wie dieses gemacht. Das zweite hat versucht, das zu kopieren, aber weniger erfolgreich. Und das 3. war dann schon deutlich schwächer.
Na gut, dass es nie meine Band war.
Was war denn deine Band des Jahres 2015?
Ja, und das ist immer noch eine meiner Lieblingsbands. Und ganz ehrlich, sie darf auch ruhig noch auf Platz 1 bleiben. Es waren die Libertines mit Anthems for Doomed Youth. Es war einfach, nach 11 Jahren Funkstille das hatte so viel Zeit zu reifen. Wir waren immer noch von Up the Bracket und dem selbstbetitelten und Baby Shambles. Sie wurden halt in der Zeit, wo sie nicht da waren, Legenden. Und dann kam das Album raus und ich habe sie sofort live gesehen. Und sie live zu sehen nach der Wiedervereinigung war einfach ein Hammererlebnis. Es war wunderbar. Wir lagen uns alle in den Armen. Und das, ob die Songs jetzt so gut sind, ob es vielleicht 3 oder 4 zu viel auf dem Album sind, ist im Nachhinein auch egal. Es ist einfach eine tolle Band. Ich mag Pete immer noch und der Karl. Und ich finde es aber immer noch richtig toll. Also mein Platz 1 sind Libertines und der kann ruhig da bleiben, auch wenn ich zu voll bin, jetzt nochmal irgendwas umzustellen.
Mein Platz 1 hätte gerne sogar noch länger sein dürfen. Ich glaube, es ist aber auch weit über 1 Stunde lang, das Album. Dennoch wesentlich kürzer als der Vorgänger. Das war ein Triple-Album. Es handelt sich um Divers von Joanna Newsom, einer meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen, die auch, ja, die man liebt oder hasst. Ich verstehe beides, aber ich liebe diese Frau mit ihrer weltumarmenden Poesie, ihrer raumgreifenden klassischen Arrangements, ihrer Harfe, die sie in Perfektion spielt und einem Gesang, an dem sich die Geister auf ewig scheiden werden. Aber mir fehlen da ein bisschen die Worte. Ich pack den Song ich kann leider auch keinen Song.
Ja,
den
auch eine packen, derjenigen, weil, die nicht auf Spotify sind. Ja.
Sich die Dame sehr bewusst dem Streaming verweigert, was sie auch ehrt auf eine gewisse Weise. Schaut es euch doch einfach bei YouTube an, Anecdotes, und dann hört euch nur die letzten 2 Minuten von Anecdotes an und dann wisst ihr, wie sich der Himmel anhört.
Wenn unsere Frauen und Freundinnen mal hören, wen wir alles lieben heute allein schon. Ich, die Sängerin von Wet Leg, du, Joanna Newsom.
Sie ist jetzt kein Sexsymbol für mich, aber ihre Musik ist göttlich.
Na, ich gehöre zu den Menschen.
Mit dem Comedian Andy Samberg verheiratet.
Ah.
Der Uli gehört zu den Menschen, die sie hassen.
Ja. Nee, hassen ist zu viel gesagt, die jetzt nicht so wirklich viel anfangen konnten. Das Lustige ist, wenn man sie wirklich, ich wollte dann heute nochmal reinhören, der Fairness halber, und habe sie bei Spotify eingegeben und das Einzige, was dann kommt, ist die Titelmelodie der Muppets Show. Das ist sehr lustig, weil sie wohl auf irgendeinem Soundtrack zum Muppets Show Kinofilm da wohl irgendwie vertreten ist. Und ich habe es dann sogar angehört, habe dauernd auf die Harfe gewartet, die kam aber nicht. Vielleicht muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Ich habe eine Platte von ihr, wo sie so gemalt von auf dem Cover ist. Welche ist das?
Ease oder Wise.
Ja, ganz genau, sicher. Genau, ja.
Ja. Ich habe keine Album, ich habe von der gar kein
Album. Gekauft, weil ich dachte, ich muss was haben von ihr, weil die alle so cool fanden, aber.
Ich finde es jetzt aber auch nicht so, dass man die hassen kann. Also ich finde es schon.
Ja, ich hasse die auch nicht.
Es ist so, dass. Also ich bin natürlich nicht so hysterisch verknallt wie der Max, aber es ist doch ganz in Ordnung. Also.
Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man so Middle of the Road doch sein kann. Also entweder man erkennt das Genie an oder man ist abgestoßen von dieser Piepsigkeit. Wobei ich Divers auch als Einstieg für alle noch nicht Joanna Newsom-Fans empfehlen würde, weil ihre Stimme doch ziemlich gereift ist und diese Kieksigkeit des Anfangs so ein bisschen schon verloren hat. Und die Songs sehr viel, also Ease gilt zwar als ihr Meisterwerk, aber das sind ja nur 4 Songs, die jeweils über 10 Minuten lang sind, gefühlt, oder 5 Songs. Hier ist das alles sehr viel in bekömmlicheren Portionen serviert.
Ich finde, wenn man Kate Bush mag, dann kann man auch Joanna Newsom mögen.
Das stimmt. Eindeutiges Vorbild.
Halt ohne Harfe.
Dein Album des Jahres 2015.
Gut, habe ich mir jetzt spontan entschieden, dass ich das auf die einsetze. Und zwar ist es Wyatt Kong mit dem gleichnamigen Debüt. Eine Post-Punk-Band aus dem kanadischen Calgary, die sich dann wegen Problemen mit dem Namen, der nicht überall so auf Gegenliebe gestoßen ist.
Ja, die Band lässt sich gut googeln, ja.
umbenannt haben in Preoccupations, wenn euch das, also Max sagte sicherlich was, weiß nicht, Philipp, ob du die kennst.
Nein.
Bringen auch demnächst ihr nächstes Album raus.
Ist definitiv das gewöhnungsbedürftigste und auch experimentellste Album in dieser Liste. Irgendwo zwischen Post-Punk, Wave, Avantgarde, zum einen sehr düster mit so pulsierenden Rhythmen, atonalen Soundcollagen, sägenden Gitarren und klagenden Gesang, aber dann auch wieder diese lupenreinen Popmomente wie in Continental Shelf oder Silhouettes. Und ich finde, dieser Kontrast macht die Platte immer noch sehr faszinierend. Und deswegen würde ich die auf jeden Fall für dieses Jahr nachträglich zu meiner Platte des Jahres küren.
Schön, mir teilweise ein bisschen zu anstrengend, aber die Hälfte der Songs finde ich auch sehr großartig.
Ich habe ein bisschen reingehört und ich muss zugeben, mein Fall ist es nicht.
Ist auch ein Album, das wirklich ein paar Hördurchläufe braucht. Also das kannst du aufs erste Hören eigentlich noch gar nicht richtig
brauchen. Wahrscheinlich ist das so.
Ja, ich denke, unsere Top Tens können sich sehen lassen. Das war doch ein
bis auf Wanda
Musikjahr. Bis auf
was habt ihr denn gegen Wanda? Das hatte aber 1, 2, 3, die ihr...
Ja, eben, genau.
Ja, ja, wunderbar 1, 2, 3 halt und nur, ne? Gib mir alles. Das sind einfach tolle Songs, immer noch.
Wenn man besoffen ist. Erste Platte, absolut d'accord, aber da hat sie aufgehört bei mir.
Ist meine beiden Schwestern da drauf auf der Bussi, Philipp? Ja, okay, den mochte ich noch, aber das war es dann auch so. Vielleicht auch einiges zum Nachhören und zum Entdecken noch für die Leute an den Endgeräten.
Für die Spätgeborenen.
Die finden sich weniger in unserer Hörerschaft. Tatsächlich, sagt die Statistik. Aber Wir haben noch ein paar Veröffentlichungen des nächsten Monats für euch. Gleich nach dem Jingle.
Future Noise.
Die Alben bis Ende April. Morgen, von uns aus gesehen, heute für euch, wenn ihr es am ersten Tag des Erscheins hört, kommt die neue Sleigh Bells heraus. Sie heißt Bunky Becky Birthday Boy und ist durchgeknallt wie eh und je. Und ein Album, auf das ich mich schon sehr freue, Black Country New Road mit ihrem neuen Forever How Long. Nächste Woche, 11.04., endlich mal wieder Bon Iver, Sable Fable und ein neues The Mars Volta Album. Offenbar ganz spanischsprachig. Es heißt Lucro Sucio Les Ojos del Vacio.
Les Ojos del Vacio heißt die Eier des irgendwas, oder?
Das sind die Augen, ja, Philipp. Shit. Aber was Vacio
Ojones,
ist, weiß
ja,
ich
ja,
auch
Entschuldigung.
Nicht. Am 18. April. Beirut, A Study of Losses und Kontrastprogramm Die Melvins mit Thunderball. Und bereits mehrfach heute erwähnt, Julian Baker und Torres mit dem gemeinsamen Album Send a Prayer My Way. Am 25. April folgen da noch die ewigen Newcomer Beach Bunny mit ihrem dritten Album Tunnel Vision. Patrick Wolf ist zurück nach, ich glaube, 13 Jahren oder so mit Crying the Neck. Die Stereophonics gibt's auch noch. Ihr neues heißt Make 'em Laugh, Make 'em Cry, Make 'em Wait. Und dann gibt's da auch noch die Viagra Boys mit Viagra Boys. Sicher wieder auf die 12. Na, vielleicht auf die 12. Who knows? Hatten auch schon ruhigere. Und wie vorhin erwähnt, The Ravenettes mit PAI 2 oder 2. PAI ist ein Surfspot in Hawaii, habe ich gegoogelt vorhin. Unabsichtlich, als ich nach dem Album schauen wollte. Jetzt wisst ihr es und ich möchte mich bei all unseren Hörerinnen und Hörern bedanken für eure Zeit und dass ihr uns treu bleibt und euch beiden, dass es euch gibt. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Bussi, bis Baby.
Dann. Ciao, ciao.
Baba.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.